Herzlich willkommen zur 875. Ausgabe des Sneakpots. Es wird rau. Wir besprechen den Film Havoc. Mit mir hier, unser Polizist, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und in seiner Paraderolle als korrupter Politiker, das ist Robert Krüger.
Guten Tag. Und die integere Polizistin, die am Ende alles lösen wird, ist Stefan Giesberg. Schön, schön, wie sie guten Abend sagt. Hätte ich auch zu der chinesischen Mama machen können. Also.
Ja, ja.
Chinesischen Mafia-Mama.
So, wir hatten am Ende der letzten Sendung die Frage, ob Forrest Whitaker dein Lieblingsnebendarsteller ist oder nicht. Habe ich da jemanden falsch im Kopf?
Ich habe die Sendung gehört. Ich bin nicht sicher, wie ihr darauf gekommen seid.
Ich bin da nicht drauf gekommen. Mir war das komplett neu.
Ich mag Forrest Whitaker ganz gerne so, aber Lieblingsnebendarsteller ist doch ein bisschen viel.
Aber wer ist es denn dann?
Ich hätte jetzt spontan eher dieser Typ aus, dieser Bösewicht aus Todeszug nach Yuma.
Ich habe den Namen genau, vergessen. Ben Foster.
Ja, genau, den hätte ich.
Also Foster und Forrest ist doch, also bitte.
Ja, daher, okay.
Okay, dann haben wir das geklärt.
Sehr gut. Tja. Und guck mal, die sehen ja fast gleich aus.
Ja, stimmt.
Also sie haben beide, also einer hat Haare und einer nicht.
Knetschauge.
Gar nicht, oh Gott, so schrecklich. Eieieiei.
Also Karl Forrest wird ja ähnlicher als, aber egal.
Ach, je. Yeah. Naja, es war ein guter
aber,
Versuch.
Aber hier, Nebendarsteller, den ich wirklich gerne sehe, wenn er in Nebenrollen auftaucht, der ist auch hier in einer absoluten Oliphant. Nebenrolle drin, ist Louis Guzman. Adams Family Vater, hilf mir.
Ja, aus der Dings, aus der Wednesday-Serie.
Was ist der Vater? Ja, kann sein, ja. Ja, ich sehe gerade, dass er da drin ist, ja. Der hat hier diesen Schrottplatzbesitzer gespielt, der die Ausweise besorgen soll.
Den auf dem Schrottplatz?
Auch. Ich hab ihn ein bisschen über, muss ich sagen. Ich finde, der wird immer so besetzt, so als so Charakternebendarsteller mit charaktervollem Gesicht und so. Hat er natürlich. Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde ihn da ein bisschen abgenutzt.
Ja, das so. Mag sein, aber er macht das immer solide, wenn er da irgendwo reingecastet
wird. Komm, wir brauchen noch einen kauzigen Latino-Schrottplatzbesitzer. Nehmen wir doch gut mal.
Ja, gut, das kannst du ja nicht ihm vorwerfen.
Ach der, ja, natürlich, natürlich, Casting. Natürlich. Ja,
so ein laufendes Klischee, also naja. Ja.
Gut, lass uns doch mal in den Film reinkommen. Ja.
Dann sag uns doch mal, um was es ging.
Havoc, worum ging es?
Genau, darauf habe ich doch jetzt gewartet, dankeschön. Also, Havoc, der neue Film von Gareth Evans, den man kennen kann und möchte aus daraus, dass er die beiden The Raid-Filme gemacht hat, die wir hier, glaube ich, auch ziemlich gefeiert haben.
Okay,
war auch
das erklärt
einer der Hauptgründe, warum ich diesen Film ausgesucht habe und sehen wollte.
Mhm.
Genau, wir haben in den Hauptrollen...
Du hast lang kein Blut mehr bei dir zu Hause im normalen Dings, hast du kein Blut mehr spritzen sehen, da dachtest du, brauchst du so einen Film.
So ungefähr. Also wir
dann
haben
war
Tom Hardy. Foreshadowing für nächste Kapitel mal. Wir haben Tom Hardy,
noch
Timothy Oliphant. Tom Hardy, Timothy Oliphant, Forrest Whitaker und eben Louis Guzman, den wir gerade erwähnt haben, als die Schauspieler, die man jetzt so mal instant kennen könnte. Vielleicht bestimmt noch andere Leute, die andere Leute kennen. Ich kenne da sonst, kannte da sonst niemanden mehr. Aber ist ja an sich ziemlich gut besetzt. Tom Hardy spielt einen Polizisten irgendeiner Homicide Unit, also so, ja, was ist das? Mordkommission wäre das bei uns, ne? Mhm. Und wir sehen, er hat irgendwie familiäre Probleme, die uns aber nicht weiter groß erklärt werden, aber er ist irgendwie auch so ein bisschen korrupt, weil er ist irgendwie, kriegen wir immer so Flashbacks von irgendeinem Ding mit Drogen oder Drogengeldern oder so, wo sie vielleicht irgendwas veruntreut haben oder so, man sieht es nicht so genau. Und ja, jetzt ist er dann an irgendeinem aktuellen Fall dran und ist relativ schnell kriegen wir dann mit, dass der Sohn eines korrupten Politikers, nämlich von Forrest Whitaker gespielter Politiker. Der Sohn ist irgendwie in ein eine Verstrickung mit chinesischen Drogen, Mafia, Menschen verwickelt. Da kommen ein paar Leute zu Tode und danach ist die halbe chinesische Mafia hinter diesem Politikersohn her und seiner Freundin. Und unser Polizist, der eben auch nicht ganz die saubere Weste hat, kriegt den Auftrag, diesen Sohn zurückzuholen zu seinem Vater, zu diesem Politiker. Und Timothy Olyphant ist ein anderer Polizist, der da auch noch irgendwie mit reinrührt und dann kriegt er noch eine neue Partnerin an die Seite gestellt, die wohl noch ganz grün hinter den Ohren ist, möchte ich beinahe sagen. Und ja, dann Nachtleben, Schießereien. Der Typ von The Raid macht das, was er am besten kann, nämlich völlige Over-the-Top-Action inszenieren und sich irgendwie in seinem Skript verheddern und in seiner Choreo auch noch. Keine Ahnung, wie fandet ihr das?
Ja. Ja, du hast es ja schon angedeutet. Ist zum Teil ein bisschen verheddert. Erstmal so grundsätzlich zum Stil. Der hat mir auf den ersten Blick recht gut gefallen. Es ist ja so ein bisschen Neo-Noir-Stil, so Neon-Noir. Was mir dann aber ziemlich schnell aufgestoßen ist, war, dass es sehr nach Renderoptik aussah. Also die
absolut.
Diese Autoverfolgungsjagden, die haben sich halt in der Regel nicht, also auch Foreshadowing, es gibt Computerspiele, die vielleicht noch nicht raus sind, aber irgendwann raus sein werden, die einfach viel geiler aussehen und wo Autoverfolgungsjagden viel realistischer aussehen. Das war halt immer so, man hat mal gesehen, okay, jetzt ist wieder reine Renderoptik. Und
Ich hab ehrlich gesagt, als ich das geschaut habe, ich habe angefangen, es auf dem iPad zu gucken. Da war es echt unerträglich, weil da sah es irgendwie fürchterlich aus.
Wie die Autos sich bewegt haben, Junge, das
ganze. Dieser LKW gleich am Anfang, gleich die Eröffnungssequenz, war ich schon satt. Ja. Das ist so furchtbar.
Aber auf dem Fernseher sah es doch auch scheiße aus.
Ich fand, auf dem Fernseher ging es dann irgendwie, der ist ein bisschen größer noch. Als
wird man mehr erschlagen von der Action.
Ja, genau, ist einfach größer. Trotzdem habe ich im Hinterkopf immer den Christoph gehört, Style over Substance, Style over Substance.
Vollkommen.
Ja, warum denn nur Style?
Ja, genau, aber ich bin ja normalerweise, ja,
wenn es gut gemacht ist.
Aber ich sehe dann, dass es Style over Substance ist, aber normalerweise kritisiere ich das dann nicht mehr. Dann sage ich, okay, es ist halt ein Kunstwerk, es ist halt ein Bild, was ich da in Bewegung sehe. Aber das war ja hier nicht so. Sondern es sah ja nicht mal richtig gut aus. Es sah halt super neon, super stylisch, aber eigentlich sah es irgendwie scheiße aus, sobald es sich bewegt hat. Also,
ja.
Und was die Blutspritzerei angeht, das ging ja in die gleiche Richtung. Also, unheimlich brutal, unheimlich viel Blut. Es gab ein paar Stellen, wo ich die Action ganz okay fand, wo es Spaß gemacht hat. Aber sie haben es halt in der Regel so krass übertrieben. Also
jede Waffe in diesem Film hat, Handpistole. Jede Handpistole hat 500 Schuss.
Ein beschissen großes Magazin ist in so einer Glock. Das kann doch nicht wahr sein.
So, und wie schnell kann die feuern? Wie schnell kann die feuern?
Das gibt ja so Schnellfeuerpistolen gibt's ja, ne?
Ja, ja, aber nicht eine, so eine normale 9mm Handpistole, noch ein längeres Magazin dran hat.
Wenn du in so einem Computerspiel bist und dann schnell die R-Taste für Reload und ganz schnell einen Zeigefinger, dann kann es ja.
Nee, aber da waren ja wirklich, also das war, ich glaube, die Glock ist das, gell, die so eine Schnellfeuerpistole ist, gell? Die so wie so eine normale Pistole aussieht, aber Schnellfeuer. Aber die ist dann halt auch nach 3 Sekunden leer. Und die feuern halt hier eine Minute Dauerfeuer. Wo ich mich schon frage, so, okay, jetzt müsste langsam das Ding glühen, aber so what?
Ja.
Oh, das sind ja auch und eine Stelle gibt's, wo tatsächlich die Patrone mal leer ist. Es ist halt, ja, weil's da halt nötig war für die Erzählung.
Und dann aber auch nicht nur das, da könnte man jetzt vielleicht noch irgendwie drüber hinwegsehen oder so, aber sie entscheiden auch immer, dass sie jeden, den sie umbringen wollen, den bringen sie nicht mit einem Schuss oder vielleicht so wie
Völliger
John Wick mit 2 oder 3 Schuss um, sondern sie bringen den absichtlich mit 30 Schuss um. Und dann ist der schon komplett nur noch eine blutzerfetzte irgendwas Brockenleiche, die irgendwo rumliegt. Und dann geht man nochmal hin und beugt sich nochmal über den, guckt ihn nochmal so wütend an und schießt ihm einfach nochmal 30 Kugeln in den Leichenkörper, wo du so denkst. Ja. Ich glaube, die psychologische Störung nennt sich Übertöten.
Ja, genau. Overkill. Ja, und auch die, wenn wir jetzt schon hierbei unrealistisch sind, hört doch endlich auf mit diesem, dass die Leute mal so zurückgeschleudert werden von Pistolenkugeln oder überhaupt von Kugeln. Eine Kugel ist ja dafür gedacht, dass sie durch den Körper durchgeht und dann ein Loch reinmacht und nicht, dass sie den Körper zurückstößt. Und hier werden die Leute halt erschossen und machen
fliegen durch den halben Raum.
Genau,
fliegen halt so in der Luft, zappeln die so, wenn sie von den ganzen Kugeln zersiebt werden.
Und ich denke so, ja, okay, das ist halt irgendwie so ein Zitat auf irgendwelche Eastern oder so, keine Ahnung. Aber es ist doch einfach so angestaubt und das, braucht man das noch? Ich weiß es nicht. Also es ist so übertrieben, es war alles so übertrieben in dieser Action. Aber nicht auf eine angenehme John Wick-artig künstlerische Übertriebenheit, sondern
ja, und auch nicht auf die The Raid-artige
Blut,
choreografierte Action. Also es gab ein, zwei Szenen, wo mal so Choreo drin war, speziell wenn dann nicht geschossen oder geschossen und Martial Arts gekämpft wurde.
Ja, das mit diesem Metzger-Messer, das fand ich gut.
Ja, und auch diese Szene in der Diskothek oder was das war, in diesem Club.
Das war das, glaube ich, wo sie dann dieses Metzgermesser nimmt und
ja, da gab es aber los. Auch, das meanderte auch so rein und raus aus.
Ja, ja.
Ist unterhaltsam zu, okay, jetzt wird wieder nur noch 3000 Schuss aus einer Pistole quer. Oder?
Und, ständig, und oder?
Die sind auch alle so schlechte Schützen, das ist unfassbar.
Furchtbar, also,
unsere guten Leute treffen halt faktisch immer, immer alles. Ja. Und außer
gehen
es geht
aus der Deckung.
Außer es geht gegen Timothy Olyphant, weil den brauchen wir noch. Aber alle anderen sind immer sofort tot.
Genau, und drei oder fünf Leute schießen mit Maschinenpistolen, mit Endlosmagazin auf unseren Protagonisten. Und unser Protagonist geht aus der Deckung, während geschossen wird, schießt fünfmal, alle fünf tot.
Ja, genau.
I don't know.
Das ist, oh, das ist so anstrengend. Und dann dieses Mumblecore-Thema, wisst ihr, die ganze Zeit. Und du denkst dir so, ja, okay, gut, ich habe zum Glück Kopfhörer auf und kann dich einigermaßen verstehen.
Ich habe aber auf Deutsch geschaltet.
Mir im Kino wäre das unerträglich gewesen, wahrscheinlich.
Ja. Aber also, hat mir die nicht irgendwie vor ein paar Jahren schon mal in so einem, wo so eine Doppelrolle hat, wo man ihn auch echt nicht verstanden hatte?
Ja, Tom Hardy ist schon ziemlich bekannt dafür, dass er so spielt.
Mad Max?
Nee, diese Doppelrolle, das war
irgendwas britisches,
Mafia,
oder?
Ja, so einen britischen Mafia. Oh, ich sehe das Plakat vor mir, ich komme gerade nicht auf den Namen. Egal. Forrest Whitaker als Forrest Whitaker Rolle.
Macht halt das, was Forrest Whitaker macht, gell?
Und macht halt das, was er immer tut.
Wie immer, ja. Ich dachte, deswegen ist er ja dein Lieblingsnehmende. Ach nee, hat er.
Das wird nicht mehr besser.
Legend war das, wo er die Doppelrolle hatte.
Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Naja.
Ja, aber also.
Es sah halt.
Auf
Netflix sah es ganz gut aus.
Oder? Habe ich mich jetzt getäuscht? Ich glaube, es war es.
Kann sein.
Vielleicht habe ich es auch gerade.
Keine Ahnung.
Also, ich fand halt besonders dieses nicht fertig gerendert. Ja. Also, ich habe es ja manchmal, bin ich auch ein bisschen empfindlich, glaube ich. Aber wenn ihr das genauso intensiv wahrgenommen habt, es wirkt halt irgendwie, als fehlt da noch so ein Layer, der es echt macht obendrauf.
Ja, aber das stimmten auch Geschwindigkeiten und so nicht. Da
ja, vor allem die Geschwindigkeiten. Ja, ja. Also gerade bei den Autos haben die Geschwindigkeiten überhaupt
nicht. Also auch wie der LKW um die Kurve fährt, der ist quasi ein Hochgeschwindigkeitsmagnetschienenzug auf der Straße. Der kann einfach in affenartigen Geschwindigkeiten ohne.
Das haben wir doch auch mal mit irgendeinem Zug gesehen, der so dumm gefahren ist. Der in Hochgeschwindigkeit zu 90 Grad Kurven, die nicht geneigt waren, gefahren ist.
Das war Bullet Train mit.
War das wirklich Bullet Train?
Ich glaube ja. Da gab es so ein paar Außenaufnahmen, die waren auch scheiße, aber die waren zum Glück wenige.
Ja,
das war hier mit den LKWs so, die auch komplett.
Und PKWs, die da hindurch manövrieren, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt sind es kollidiert, aber sie sind halt nicht kollidiert. Also sie hatten irgendwie keinen, wie nennt man das in Computerspielen?
Kollisionsabfrage.
Ja, genau, irgendwie sowas. Also, laufen da halt irgendwie auf Schienen, die sich zum Teil kreuzen, aber ist egal. Es ist, das mit den Kollisionen machen wir später irgendwann. Ah, ja, unfertig, du hast schon recht, es wirkte unfertig.
Ja, und die Story war halt auch so egal, ne? Also, oder so leer irgendwie.
Ja,
leer, das trifft's eigentlich ganz gut.
Die Sache mit der Familie, mit der Tochter, gut, es war irgendwie witzig, wie er da die gleich am Anfang die Geschenke kauft und der Typ, hier kannst du was einpacken und du bist an der Tankstelle oder wo?
Ja.
was soll dieser langhaarige Typ hinter diesem vergitterten Verkaufsstand deine Geschenke einpacken? Da ging der Film ja an sich ganz gut los. Da dachte ich, okay, ja, wenn das auf dem Lustigkeitsniveau weitergeht, dann wird es ganz witzig.
Dann werden wir Freunde.
Ich kann dir eine Tüte geben und dann gibt er ihm so eine durchsichtige Tüte, wie man sie hier am Obststand hat, wo du deine Tomaten reintust als Tüte für deine Geschenkeinpackung.
Und da sagt er doch sogar später zu ihr, ist sogar eingepackt oder irgendwie.
Ja, genau. Ja. Also das hatte, solche Momente ja, hatte es hin und wieder. Aber dann diese ganze Story mit der Tochter und mit der Frau und so, ja, man kann sich das irgendwie denken, aber ja. Es war völlig für den Arsch, es führte nirgendwo hin, es hätte es auch weglassen können. Ja. Die neue Partnerin, okay, auch das haben wir schon 5 Millionen Mal gesehen, führte auch nirgendwo hin.
Ja, dass sie das auch so einfach auslassen. Da hätten sie wirklich was Nettes draus machen können.
Ja. Also es ging wirklich eigentlich nur um die Kampfchoreografien und um das Bluten, um die Feuergefechte. Das war alles, wofür sich der Film interessiert hat.
Ja.
Und die waren halt, ja, die waren nicht so wie bei The Raid, die waren keine choreografische Kunst, sondern die waren halt irgendwie ermüdender, repetitiver, AI-unterstützter. Also es sah so aus, weil manche Hintergründe und manche Szenerien einfach aus irgendeiner AI gefallen sind.
Ja, und da immer so Fehler, so grundlegende Fehler, über die man sofort stolpern muss, ja, also diese zu großen Magazine, sie gehen in so einem amerikanischen Pappedeckelhaus hinter der Wand in Deckung und sowas, ja, kannst du dir sparen, also es ist, oder dieses, die Gegner treffen immer nicht und sie selber treffen, so wirklich so basics, man denkt so, nein, das macht's einfach langweilig,
Ja, also wie gesagt, ich bin ja auch echt einem sinnlosen Actionfilm immer zugetan, aber das war einfach nur ermüdend.
Ja.
Und wie kannst du, also auch Timothy Olyphant sehe ich total gerne.
Völlig verheizt.
War völlig verheizt, der ganze Cast verheizt. Ja. Also, so schade.
Ja, das finde ich ja schön, dass ihr das auch so seht. Da war ich mir nämlich nicht sicher, als ich das sah, habe ich gedacht, okay, naja, ist halt so ein Bob-Film.
Nee.
Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht meins, aber ja gut, man kann halt einen Finger sehr, sehr drauflegen, ja? Es ist halt, oder man stolpert zu sehr drüber. Man kann halt nicht irgendwie den Kopf abschalten und es einfach genießen als Blutorgie, sondern dafür ist halt zu viel drin, über das man sich einfach ärgert.
Ja.
Schade.
Ja. Was machen wir jetzt draus?
Wir gießen jetzt Punkte dran und danach gießen wir uns was im Rachen.
So sieht's aus.
Das ist eine gute Idee. Wer fängt an?
Du. Ich geb 4 Punkte. Ich habe ihn echt zu schnell vergessen. Ich habe irgendwie in meiner Podcast-Warteschlange irgendeinen Krimi gehabt, den mir irgendjemand empfohlen hatte mal, den ich jetzt gehört habe, und der hat schon wieder diesen halben Film überlagert. Es ist halt, er ist so schnell weg. Also, ich weiß nicht, ich habe ihn am Sonntag oder Samstag geguckt. Gut, jetzt ist schon Freitag. Aber nee, also es ist halt echt nicht. Ja, schade. Also, das hätte ein cooler Actionfilm werden können. Ich glaube, wenn sie einfach diese Style over Substance Sachen einen Hauch weggelassen hätten und das real gefilmt hätten, anstatt zu rendern, vielleicht den einen oder anderen Schuss weniger, da hätte man sich gar nicht so geärgert und hätte einfach einen vernünftigen Actionfilm geguckt.
Noch eine Sache, die mich auch geärgert hat, war, die Kulissen waren so bemalt, also die sind immer durch irgendwelche dreckigen Gänge gegangen oder dreckige Hinterhöfe und sowas, und der Dreck an der Wand sah halt immer so nach dran gemalt, da hat jemand braune Farbe, wahrscheinlich Digitalfarbe draufgeklebt, aber es sah halt nie nach Dreck aus, es sah immer so, ja, es ist halt Kulisse, bemalt. Genau, braun melierte Kulisse, egal ob die jetzt echt ist oder nur digital hingerendert.
Er kommt drauf an, wie du fragst, vielleicht war es auch manchmal braun mit grau oder violett.
Ja, genau. Weil auf den ersten Blick fand ich, sah es ganz gut aus. Also diese, wenn man so irgendwie in Straßenzüge so reingeschaut hat und die Stadt so von außen und oder von Weiten und so, ich fand das sah alles schon stylisch und cool aus. Also
Christoph, vielleicht hätten wir es einfach ohne Brille schauen sollen.
Es war aber doch auch so manchmal ein bisschen unscharf, absichtlich.
Ja, aber dann, damit man das nicht mehr so genau sieht.
Weißt ja, du, das kann sein, ja. Stimmt, da hätte, ja, hätte mich die Oberfläche nicht mehr so gestört, das kann sein.
Ja, so, und das ist die letzte Renderebene. Mach's halt ein bisschen.
Okay. Absichtlich unscharfer, ja, das stimmt, das kann sein.
Ja. Okay, wie viele Punkte willst du geben?
Ja, Bastion 36 habe ich 3 gegeben. Der hat mich halt sehr gelangweilt. Das war, also ein bisschen Eye-Candy war es schon, aber ich habe mich halt schon auch geärgert. Also, ja, ich gebe auch 4. So, also der tat ja auch nicht wirklich weh. Es war halt so, man macht sich da halt belustigt, dann ärgert sich belustigt. Es ärgert nicht so, dass es einen wirklich ärgert, sondern es war halt so, ja komm, das war doch nicht nötig. So, hättest du besser machen können. Ja, 4 Punkte.
Okay, jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt, wie viele Punkte ich Bastion 36 gegeben habe, weil ich es auch schon wieder komplett verdrängt habe.
Ich habe es halt hier auf der Gegenseite stehen, deswegen sehe ich.
Ja, 3,5 habe ich gerade nachgeschaut. Oh. Das hier war ähnlich belanglos, aber ja, ich gebe auch 4. Ich weiß allerdings nicht so richtig, wofür. Für die Darsteller vielleicht.
Sind wir uns ähnlich einig wie bei Bastion 36?
Ja. Nee, das war nix. Also das kann weg.
Ja. Mann. Jetzt haben wir schon 3 Wochen in Folge.
Oh Gott, das setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck, dass ich heute was Vernünftiges raussuche. Oder etwas suche, was in der Reihe bleibt.
Ja, auch gut. Genau. Das nächste, was 3 Punkte kriegt.
Ich hätte einen auf der Liste, den ich wählen könnte, der auf der IMDb auch nur 5,7 hat.
Oh Gott, nein. Don't.
Da habe ich den Trailer gesehen, den würde ich gerne, aber das...
Okay, pass auf, also ich bin bereit, Laufzeit für Punkthöhe zu traden. Also nimm was Langes, was auf der IMDb besser bewertet ist, aber du hast ja noch ein bisschen Zeit.
Warte, ich nehme was Langes.
Hast ja noch irgendwas Zeit. Findest, was 7, irgendwas hat und dafür 3 Stunden geht. Nee,
es ist der längste, der schlechteste ist der längste.
Ja, okay, dann sind wir den schon mal nicht.
Den ist mal los. Den bitte nicht.
Okay. Na gut. Also mit den Filmthemen.
Kommen wir zur Droge der Wahl, oder?
Ach richtig, die Droge der Wahl.
Du wolltest das überspringen.
Ja, nee, das wäre ein Skandal, das wollte ich nicht tun.
Ich hab eine etwas längliche Hinleitung. Ich hatte nämlich wieder komplett vergessen, diesen Film, wie schon angekündigt, und habe hier meinen Freund die allwissende KI gefragt, so ja, was könnte ich denn zu Havoc trinken? Mhm. Und es war ein bisschen lustig.
Darf ich raten, Negroni?
Nee, erster Vorschlag, rustikaler Cocktail mit Kick, irgendwie Whisky Sour oder Old Fashioned oder irgend sowas.
Pina Colada, ja.
Das zweite, Club-Atmosphäre, Drinks für Bands-Club-Szenen, hat er irgendwo gefunden, Friends 75 oder sowas. Also finde ich einen guten Vorschlag.
Völlig am Film vorbei.
Ja, aber der Drink ist halt ein super Vorschlag.
Ja, der Drink ist geil, aber...
Dann als dritten, Achtung, DDR-Kultgetränk mit Twist. Es gibt nämlich 2005 einen Film namens Havoc mit ein Drama mit Anne Hathaway. Oh Gott. Und da schlägt er den Hubs Flip vor, ein cremiger Cocktail aus der DDR mit Kirschsaft, Milch, Eizucker und optional Rum.
Na, aber
also rohes aber auch, Ei in Drink, wenn ich dann nicht mal Alkohol dazu gieße, da hätte ich ein bisschen Angst vor.
Aber auch warum passt der zu einem Anne Hathaway Film, wenn das ein DDR Cocktail ist? Egal,
genau.
Wir wollen das fast nicht aufmachen.
Ja. Oder einfach ein Bier für den Forgettable Movie Charme. Fand ich jetzt auch sehr passend. Und ich habe ihm oben nicht gesagt, dass ich den Film vergessen habe.
Oder dass du ihn scheiße fandst.
Ja, also ich war eigentlich auf dem Weg, hier so einen rustikalen Cocktail, also Old Fashioned oder sowas mir zu bauen. Aber dann hatte ich vorhin Kontakt mit Desinfektionsmitteln aus Gründen. Und jetzt habe ich dann doch nur einen Bock auf ein Bier, weil irgendwie... Ja.
War das jetzt schon wieder Foreshadowing oder hast du es nicht in die Liste aufgenommen?
Was?
Das mit Infektionsmittel.
Nö, das war, also, keine Ahnung, meine Tochter hat sich beim Schwimmen entweder überanstrengt oder zu viel Wasser getrunken und hat sich auf so einem Heimweg zweimal übergeben und.
Oh, das liegt ja bei euch in der Familie.
Es gibt noch andere Leute, die sind nach dem Schwimmen
das neue Auto getroffen, das schöne neue Auto.
Nee. Ich habe ihr gesagt so, sag mir lieber Bescheid, wenn es hier schlecht wird, wir halten an und dann haben wir hier
Knopf, da geht die Tür auf, kannst direkt rauskommen.
Hat sie direkt vor ein sehr schönes Sushi-Restaurant hier in Hofheim gebrochen. aus Pleite, aus dem Bus rausgesprungen.
Also, weil die Leute, die da reingehen wollen, denken, oh je, da ist, die scheinen irgendwas mit Fischvergiftung sein. Da gehen wir besser
nicht Fischvergiftung rein. Am Start, da gehe ich nicht mehr hingelaut. So, oh je. Schädigendes Ruin. Erbrechen durch.
Nee, wir waren knapp daneben, aber es war trotzdem so.
Ja,
so deswegen. Also deswegen, also, irgendwie habe ich jetzt nicht Lust da noch so hart. Deswegen habe ich ein Hophaus 13 Lager von der Guinness Brauerei.
Oh, sehr schön.
Gelagert. Genommen aus dem Kühlschrank. So.
Ja, ich bin vorhin ein bisschen überrascht worden. Ich saß hier und
sag nicht, du bist von der Aufnahme schon wieder überrascht.
Doch, so ein bisschen. Nee, nicht davon, dass es heute ist, aber
Bescheid gesagt.
Von der Uhrzeit her.
Ich hab schon, ja, 9 so, Uhr machen wir nie, gell?
Ich sag so, nein, ich bin bereit und dann keine Reaktion und es dauert. Ich so, oh Gott, jetzt kommt vom Bob gleich, ich bin noch im Garten. Oder so.
Ich saß hier vor meinem Rechner, aber mir war nicht bewusst, dass schon 21 Uhr ist. Und dann bin ich halt aufgestanden und schnell losgelaufen, die Droge der Wahl noch holen. Und auf dem Weg Richtung Bar dachte ich so, welchen Film? Worüber reden wir gleich? Was haben wir geguckt? Ich habe das ausgewählt. Es war irgend so ein Actionfilm. Aber ich erinnere mich an nichts mehr. Ich habe wirklich auf dem Weg zur Bahn stand ich davor und denke mir, ich muss jetzt irgendwas greifen. Ich weiß nicht mehr, was wir gesehen haben. Und dann, wie so ein Geistesblitz, fiel mir ein Havok. Und dann dachte ich, haben die da irgendwas getrunken? Egal, ich richte jetzt Havok in meinem Hals an und nehme einen Overproof Whisky. Und deshalb habe ich Wild Turkey Rare Breed gegriffen, weil es auch schnell gehen musste, weil es auch schon 9 war und ihr schon bereit wart und ich einfach noch schnell irgendwas greifen musste. Deshalb trinke ich jetzt Wild Turkey Rare Breed mit 56, hast du nicht gesehen, Prozenten. Der sollte Havok machen und dann passt das.
Sehr gut.
Christoph, was gibt's bei dir?
Mir ist nicht eingefallen, was die trinken oder was ich trinken könnte. Aber Tom Hardy ist ja in London geboren. Und deswegen...
Jetzt wird es weitreichend.
Deswegen dachte ich mir, nehme ich mir doch eine Londoner Destillerie und deswegen habe ich einen Beefeater. Und um so ein bisschen ein Gegengewicht zu dieser schwül-warmen Atmosphäre des Films zu setzen. Ach nee, war gar nichts, hat geschneit, ja. Also löscht das. Es hat ja geschneit in dem Film, es war ja Winter, deswegen habe ich die Winter Edition von Beefeater genommen.
Hat's geschneit? Ach ja, stimmt, es war ja ein Weihnachten, ja. Ah ja, okay. Also wir haben uns alle ganz schön drumrum gemögelt. Sehr angenehm.
Ja, haben wir gut hingekriegt. So, jetzt aber. Bewegtbild haben wir noch, aber nicht mehr Film oder Serie. Wir haben aber Trailer geguckt, könnte man sagen.
Dass wir im Sneakpot mal über Trailer reden.
Ja, hatten wir eigentlich.
Haben wir sonst nicht.
Ja. Hatten wir uns eigentlich mal irgendwann auferlegt, wir reden nicht über Trailer, aber wir lassen das jetzt einfach bei, wir reden nicht über Filmtrailer. Und deshalb reden wir jetzt über Computerspieltrailer.
Ja.
Er ist erschienen, der zweite.
So, und zwar so einfach gedroppt. Auf
einfach
nichts.
So, genau, Foreshadowing frei, einfach GTA 6, Trailer 2.
Hier bitte, viel Spaß.
Genau, wie oft hast du ihn schon gesehen?
8-mal.
Was, heute?
Nee, heute habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Also ich habe ihn, ja, 6-8-mal gesehen und bestimmt schon 10 Videos, wo Leute den Bild für Bild auseinanderbauen. Und.
Aber warum?
Wie, warum?
Warum ist das interessant, den Frame by Frame auseinanderzunehmen, oder?
Ja, weil man da ganz viel draus ablesen kann darüber, was das Spiel alles enthalten wird.
Also so Kleinigkeiten irgendwie, er läuft aus diesem Geschäft raus und die Frau weicht ihm so ein bisschen aus, wie normale Menschen das machen, und normale NPCs rennen halt einfach gegen dich oder es gibt keine Kollisionsabfrage und sie laufen durch dich durch. Mhm. Und hier weicht sie halt so ein bisschen aus und ist dann quasi weg. Oder das Bier, was bei ihm auf dem Tisch steht, wo du irgendwie die Kohlensäure hochkommen siehst und Schaum oben und Wassertropfen außen runterlaufen an dem Bier und so weiter. Oder das
Pisswasser.
Pisswasser. Nee, das ist, aber trinkt er da nicht.
Nee, aber ist auch wieder drin.
Ja,
steht eine,
genau.
Kiste in Trailer 1, glaube ich schon, war das, steht eine Kiste im Hintergrund.
Genau, ja. Oder das Boot aus GTA 5, was dann plötzlich bei ihm im Vorgarten steht. Das ist so geil. Also wenn es das ist, weiß natürlich keiner noch, aber es ist halt genau, gleiche
Modelle. Ja, und halt so. Irgendwie, du siehst halt Wildlife, also vorher gab es ja in GTA 5 gab es ja diese Mountain Lions, die so irgendwie rumliefen. Und dann wurde in Red Dead wurde ja ein bisschen mehr Tiere und jetzt hast du halt auch so, Leute laufen mit Hunden rum und es laufen Katzen in der Gegend rum und also ja, Katzen auch. Also
wirklich Tiere, glaube ich. In diesem ersten Shot ist doch so ein Vieh, was in deine Mülltonne rumwühlt und so.
Ja, genau, so ein Raccoon, wie heißen die? Waschbär. Na und die Krokodile natürlich, die irgendwie
die waren schon im ersten Trailer drin.
Ziemlich, so ziemlich prominent überall sind. Ja, und dann so Sachen wie zum Beispiel Freeze-Frame auf Straßenschilder, wo du siehst, so Wegweiser.
Was für Städte gibt.
Was es für Städte geben wird, was es für Stadtteile geben wird. Und deshalb ist man sich mittlerweile sicher, dass es mindestens irgendwie 4 große Städte geben wird in dem Spiel. Mhm. Und dass sogar Staatsgrenzen, also dass es nicht nur Florida ist, sondern auch ein bisschen vielleicht sogar bis zur Staatsgrenze. Es gibt Autos mit Kennzeichen, die
Georgia
Georgia wahrscheinlich imitieren sollen, genau.
Ja, und ein Fahrzeug aus Liberty City, was halt auch geil ist.
Ja, genau.
Ob man mal nach New York könnte, irgendwie für so ein
ja, ob es einfach nur vielleicht die Kennzeichen sind, von denen weiß man nicht.
Wird ja auch, ja klar, kann natürlich alles sein, aber genau. Es macht also so Lust
so viele Details zu erkennen und zu, ja, irgendwie auch Radiosender und die ganzen Werbungen, die überall hängen und,
Ja, ich habe mir den jetzt auf meinen Plex geladen und kann ihn jetzt halt am großen Fernseher gucken, also beide. Das macht einfach, es ist dann schön, so, den so in groß und voll zu sehen.
Ja, und ich muss mir vorher auf jeden Fall noch mehr Florida Man Memes reinsaugen, damit ich alle Anspielungen
damit man die auch versteht, ja.
Für den Leonida Man verstehe. Das ist wichtig.
Wer ist denn Florida Man?
Kennst du nicht Florida Man? Nee. Ist so ein Meme, weil die Floridianer ja regelmäßig in den Nachrichten damit auffallen, dass sie besonders dumme Dinge tun.
Ach so, und du meinst jetzt
die Real Life.
Den einen Bekannten.
Nee, generell. Es meint eher so den Florida-Einwohner, der
meint, irgendwie im Tanga.
Im Tanga.
Rasenmäht also, im ersten genau. Teil war der doch, ja.
Ja, genau. Okay. Oder halt irgendwie, keine Ahnung, dabei gefilmt wird, wie er versucht, irgendwie mit Sonnenbrand mit einem Gator zu wresteln. Oder was auch immer, ja, dann irgendwie in den Nachrichten landet. Und dass dann irgendwie Nachrichten so oft, in Zeitungen oder in News-Sendungen damit anfingen, dass es hieß, a Florida man was observed, bla 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 und dann völlig dumme Aktion hier einfügen, ist es dann halt so zu einem Meme geworden an sich und da kannst du hunderte nachschlagen, was von Nachrichten, die mit Florida man anfangen und halt immer irgendeinen, der da wohnt, mit irgendeiner selten dämlichen Aktion in Verbindung bringen.
Und ja, es scheint halt so zu sein, dass eben viele von diesen Sachen eben nicht mit Fokus drauf ist, sondern du läufst da vorbei und es passiert halt und du nimmst es wahr oder nicht.
Das Florida man arrested for throwing sausages at his mom. Florida man caught on camera pooping in stranger's driveway. Florida man driving Cadillac from sunroof. Says he'd rather go to jail than back to his wife. Achso, der ist gefahren und guckte oben aus dem Dach raus. Okay. Florida man breaks into home to cook breakfast. Tells owner to go back to sleep.
Das heißt, das ist so ein nicht personengebundenes
Meme. Nee, das ist, Meme. Das meint immer wen anders im Zweifel. Genau.
So was wie Karens.
Ja, genau. Ja, das ist ja, das. Verstehe. Oder der Ostfriese oder so. Ja, also das so. Ja.
Der normale Ostfriese.
Florida man bites neighbor's ear off over a cigarette.
Oh Gott.
Florida man too fat for jail.
Ich sehe schon ein Rabbit Hole.
Einfach scrollen, scrollen, scrollen. Es hört nicht auf. Ja, Florida couple uses pet alligator to reveal 10th child's gender. Okay. Haben wir das auch. Ja, nee, also ich habe solche Zerlegungsvideos, habe ich glaube ich 2, 3 geguckt, den Trailer selber, bevor ich die ersten davon geguckt habe, habe ich ihn selber mal so Freeze Frame durchgeschaut.
Das reicht ja, wenn man in so einer Szene mal eine einmal Pause macht, dass man sich das so umgucken kann. Ja, so dieser Nachtclub, dieses Nachtleben in Vice City und so, das sieht so geil aus. Mhm. Und aber auch die Luftaufnahmen von den Keys. Also, allein da rumlaufen, so. Das sieht aus wie Urlaub.
Ja. In dem einen Video, was ich geguckt habe, hat jemand auch die Webseite, die sie jetzt parallel online geschaltet haben, die hat auch noch Dutzende von Bildern und also Freeze Frames aus Spielgrafik.
Die sind auch toll, die Bilder. Die sind wirklich gut.
Die auch größtenteils nicht im Trailer sind. Also wo du nochmal andere Sachen siehst, die du nicht im Trailer siehst. Das haben denen auch noch alles mit quasi begutachtet. Und was man da so rauslesen kann. Ist natürlich alles Spekulation. Aber halt schöne Spekulation irgendwie.
Es macht halt so richtig Lust auf das Spiel. Ich weiß, dass ich das beim ersten Trailer auch gemacht habe und dann hält es so anderthalb, zwei Wochen an und dann geht's wieder schlafen. Also den Trailer habe ich so zwischendrin immer mal wieder geguckt, einfach so, ach, ja, habe ich Bock jetzt. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder so sein, so. Ja, okay,
heißt, guck's jetzt über den Sommer. Wir müssen jetzt noch 30 bis 40 Trailer machen, damit du dran bleibst.
Nee, ich freue mich einfach auf den nächsten. Und wenn der erst im Februar kommt, dann bald im Februar.
Ja, da bin ich schon so ein bisschen in Versuchung, muss ich sagen, weil ich meine, ich habe ja damals eine sehr schöne Exkursion mit den Geologen nach Florida gemacht und mit dann auch noch angehängten Urlaub.
Hast du nicht Vice City auch gespielt?
Ja, so richtig gespielt nicht. Ich habe es angespielt. Ein Freund von mir hat es gespielt, hat mir dann eben auch Szenen in Vice City gezeigt, die wir im Endeffekt in Florida gesehen oder erlebt haben, also wo halt irgendwie in South Beach bestimmte Autos vor bestimmten Hotels stehen und im Spiel halt auch und die stehen halt auch in Wirklichkeit da.
Ja, geil.
Wo er das dann nur im Spiel noch korrigiert hat, weil in Wirklichkeit hat das eine Auto halt einen Platten gehabt, das hat er dann im Spiel noch korrigiert. Und ja, solche Sachen halt, das, was halt wirklich, also ich meine klar, die Render-Grafik war halt noch nicht so gut damals, aber und auch die Ingame-Grafik natürlich nicht, aber trotzdem hat sich das schon so angefühlt, wie das eben dort war, gell? Also es ist schon, das Gefühl bringt es schon recht gut rüber. Und das hat mich ja dann tatsächlich auch verleitet, damals, was war das, GTA 5, glaube ich, zu kaufen, obwohl ich nie in Kalifornien war, aber ja, so what. Aber das ist einfach nicht mein Spiel. Also es ist halt dieses, ich fahre einfach überhaupt nicht gern Auto in Computerspielen. Und Shooter habe ich auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit, oder habe ich ein paar, aber ist ja kein echter Shooter, aber ja, hat ja so Shooter-Elemente auch. Ja, aber ich sehe mich auch schon dieses Spiel wieder anspielen und dann nach 2 bis 3 Stunden es wieder weglegen und denken, ja, das spiele ich dann irgendwann mal weiter.
Ich lade dich herzlich ein, komm vorbei, zocken wir es hier 3 Stunden zusammen, dann hast du dein
Spiel. Ja, wahrscheinlich reicht das, ja. Das ist eine gute Idee.
Oder es fixt sich halt dann doch so an, dass du es dir dann kaufst, aber dann hast du es halt vorher probiert.
Also das Problem ist halt, dass ich es so schlecht Auto fahre. Also dass ich halt, weißt du, wenn ich so und so oft wieder an irgendwelchen Laternen hängen geblieben bin, wo ich mir auch denke, so Leute, ich wollte hier einfach nur links abbiegen, ich wollte jetzt nicht an der scheiß Laterne hängen bleiben. und das dann verliere ich ganz, ganz schnell die Lust. Also es ist, deswegen war ich halt doch eher der Red Dead Redemption Spieler, weil
Red Dead Force heißt das.
Genau, ist halt so, weil Reiten geht halt und Schießen kann ich so ganz schnell. Gut. Genau, ist halt nicht so schnell und mit dem Schießen habe ich nicht das Problem. Aber dieses Autofahren und dann noch, wenn du noch verfolgt wirst mit extra nervös machenden Tatütata und so, da bin ich schnell raus. Das ist dann
als Schießerei während der Fahrt habe ich auch immer gehasst. Ja, hasse ich auch bei Cyberpunk, aber kommt zum Glück nicht so oft vor.
Ja, das fand ich auch schon bei Red Dead doof. Wenn du auf dem Pferd in irgendwo hinreiten musst und dann in eine andere Richtung guckst und dahin schießen sollst und komm.
Ist halt auch so extrem unrealistisch. Ich meine, ja, es gibt Leute, die das können, aber naja.
Ja, wollen ja einer von den coolen sein. Ja, jedenfalls, also ich würde fast behaupten, selbst wenn man mit dem Spiel nichts zu tun hat, den kann man sich schon mal gut angucken, oder? Ich finde, der macht einfach Lust auf so
einen. Ja, der Trailer ist schon wirklich beeindruckend. Das ja.
Aber ich finde, der erste mit der Musik, die Musik vom ersten fand ich auch geil. Es war einfach so gute Stimmung.
Ja, so ein bisschen arg Male Gaze ist es schon.
Ist, was das angeht, schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ja, ist schon, sieht schon gut aus.
Sagen wir mal so, diese Spielereihe bleibt sich treu.
Ja, das stimmt.
Die Veröffentlichung von Trailer 2 ging jetzt auch einher mit der Festlegung auf einen Veröffentlichungstermin, allerdings auch damit gleichzeitig einer Verschiebung nach hinten. Weil ursprünglich stand auf Trailer 1 mal drauf, late 2025. Da war noch kein Datum festgelegt, aber ein Jahr immerhin. Und jetzt sind wir im Ende Frühling.
26. März.
26. März 2026, also mindestens 3 Monate nach hinten. Weil was das genaue late 2025 vorher gehießen hat, wissen wir ja nicht, aber 3 Monate mindestens,
ja,
ist es geschoben worden.
Genau, es hätte aber dann so weit vor dem Weihnachtsgeschäft sein müssen, dass es sich lohnt. Und dann, wenn du das nur, weiß ich nicht, Ende November oder Mitte Dezember geschafft hättest, ja, dann schiebst du halt noch 3 Monate nach hinten.
Ja, und so können die Leute dann zu Weihnachten die Konsolen kaufen, damit sie dann vorbereitet sind, schon mal alles installiert haben, alle Updates drauf haben, sie 3 Monate Zeit.
Dann noch irgendein Spiel durchzuzocken.
Genau. Ja, das heißt aber auch, für uns steht der System Seller PlayStation 5 Pro oder geht ihr Xbox oder so? Nee, wir sind alle PlayStation-Kinder, oder?
Ja, auf jeden Fall PlayStation, ja, ja klar.
Team PlayStation im Sneakpot, sehr gut.
Christoph, du hast damit angefangen.
Ja, stimmt.
Du hast gesagt, wir kaufen jetzt PlayStation, alles klar, kaufen wir PlayStation, ist so.
Ja, ist manchmal lustig, gell? Wir reden jahrelang. Tragen uns mit dem Gedanken, sowas zu kaufen. Und ihr seid da eher vorne und ich bin ja hier so der technisch nicht so affine. Und dann bin ich plötzlich der Erste mit einer PS3 und der Erste mit dem Elektroauto. Ich kann da immer manchmal überraschen.
Ja, das stimmt. Weil das mit dem Elektroauto knapp war.
Das war knapp.
Ja. Nee, das also seit GTA 6 quasi angekündigt ist, habe ich gesagt, das wird mein System Seller für die PlayStation-Nummer hier einfügen, was auch immer dann aktuell sein wird. Und jetzt haben wir gerade vor der Sendung nochmal nachgeguckt, was so die aktuelle Gerüchteküche für PlayStation 6 ist. Und die wird wohl nichts vor 2027, so sagt die Gerüchteküche, der man natürlich total nicht vertrauen kann und sollte, aber egal. Also wird dann wahrscheinlich, wenn das rauskommt, immer noch PS5 Pro sozusagen das die Spitze des PlayStation-Bergs sein. Und dann wird's die wohl werden, oder?
Ja, obwohl ich sagen muss, ja, ich werde mir das schon anschauen, aber für mich ist dann doch irgendwann tatsächlich dran, mal eine neue Konsole zu kaufen und dann ist der System Seller, wenn es dann überhaupt wirklich einen gibt, ist dann doch eher die Neugier, jetzt doch mal weitere Assassin's Creed zu spielen und Last of Us. Das, also ich glaube, das wird dann eher das sein, was bei mir der System Seller sein wird. Und das andere, mal gucken, schaue ich mir, glaube ich, eher bei euch an, GTA. Aber ja, die PS5 ist tatsächlich was,
die bald im Sneakpot Einzug erhalten wird und dann besteht die Gefahr, dass im März, April nächsten Jahres vielleicht 1, 2 Sendungen ausfallen, weil keiner was gucken konnte. Ich habe keine Zeit, den Quatschfilm zu gucken. Ich muss hier zocken.
Wir reden dann einfach im Sneakpot über die Missionen in dem Spiel.
Ja.
Endgültig keine
gute Idee, ja.
Nee, was ich sagen wollte, der Christoph hat jetzt also eine prima Timeline, wie er sich wieder vorne an die Spitze setzen
kann. Ja, genau.
Er weiß ja, wann
eine PlayStation
5 Pro kaufen. Also entweder kaufen sie im März oder wir kaufen sie Ende des Jahres zu Black Friday.
Ich kaufe sie im November.
Entweder das oder er kriegt sie irgendwie dann zufällig zum Geburtstag oder sowas im Februar. Nee,
im Februar, das wäre gemein, ja.
Ja, so. Ja, aber da könnten wir dich an Black Friday schon nass gemacht haben. Das weiß
aber
ich
ihr nicht. Glaubt doch nicht, dass ich eine PS irgendwas kriege von meiner Gattin. Wenn nicht passiert.
Ja, das könnte ein Problem werden, ja. Naja, egal. Jedenfalls unsere Timeline kennst du jetzt und dann hast du alle Möglichkeiten.
Ja, oder wir kaufen es halt alle 3 an Black Friday.
Ja, kann gut sein.
So, während der Sendung. Ah, sagt er, was habt ihr denn gekauft? Ja, komm mit das.
Schnitt, nächste Woche kommt Christoph hier rein. Ich hab eine. Und wir so, oh Gott.
Ehrlich.
Tja.
Sehr schön. Ja, mal gucken.
Tja, also das, aber dass sie das Ding nicht, also in dem Frühling veröffentlichen, wenn wir jetzt irgendwie dann anfangen, ich sehe es ja jetzt gerade, ist ja jetzt, März war ja jetzt gerade, ist ja jetzt gerade mal anderthalb Monate her, der 26. März, und da sehe ich ja, wie viel Zeit ich jetzt so habe. Jetzt fängt in dem Garten an, alles zu blühen und das ganze Unkraut aus dem Spitz zu schießen und so weiter.
Jetzt anderthalb Monate.
Ja, okay, aber dann hast du echt nur vier Wochen zum Spielen und danach möchte dieser Garten Aufmerksamkeit und zieht deine Zeit. Also ich meine, natürlich nur tagsüber, dann musst du halt nachts zocken, aber
ja, also es ist selten, dass du nach 22 Uhr noch die Rosen schneidest im Westflügel.
Was? Warum? Wer sagt das?
Mit der Stirnlampe. Für dich. Ach, Stirnlampe. Haben wir nicht letzte Woche in der Sendung über Schnecken oder war das
aus? Ja, das war letzte Woche.
Ja, wir sind beide rausgegangen und haben keine Schnecken gefunden.
Ja, ich habe einen einsamen Tigerschnegel, der da rumkroch und nach Schnecken gesucht hat, aber keine gefunden hat. Also es scheint, die Schneckenzeit scheint noch nicht angebrochen zu sein.
Also meine Kinder haben schon Schnecken gesammelt im Garten.
Ja.
Und haben die dann zu ihren Haustieren erklärt, haben sie ihnen Namen gegeben, haben sie irgendwo in irgendwelche Kannen reingehockt und haben sie verfahren miteinander und so. Also da war schon richtig Schnecken-Action bei uns. Aber damit haben wir den Übergang zur nächsten Kapitelmarke jetzt endgültig geschafft. Es geht um Christophs vogelfreundlichen Garten. Du hast ja letzte Woche von den Prüferinnen, die anrücken, erzählt. Jetzt erzähl mal. Wie ist es weitergegangen?
Wieso steht eigentlich bei meiner Kapitelmarke vögelfreundlicher? Das ist doch wieder...
Leute, wer macht denn sowas?
Oh Mann.
Ei.
Das Niveau sinkt. Ja.
Was sinkt es denn?
Ich hatte mich ja beworben um den vogelfreundlichen Garten beim LBV. Jetzt frag nicht, was LBV heißt.
Wir finden das mal für dich raus. Wir machen weiter.
Genau, das ist im Endeffekt, ich habe die beiden Damen auch gefragt, was ist denn LBV und wie hängt das mit dem NABU zusammen? Und haben sie dann so rumgedruckt und gesagt, naja, LBV ist halt das, was es in Bayern davon gibt. Und dann habe ich gesagt, also praktisch die CSU vom NABU. Und haben sie gesagt, ja, das kommt schon hin.
Das ist der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern.
Ja, also die machen ja auch zusammen diese, also ich konnte es bisher nicht so ganz auseinanderhalten, kann es immer noch nicht, weil zum Beispiel die, was ja letztes Wochenende auch wieder war, diese Stunde der Gartenvögel, wo man eine Stunde lang die Vögel in seinem Garten zählt, das ist ja auch irgendwie so gemeinsam vom LBV und vom NABU, also du kannst das auf beiden Homepages, kannst dann deine Ergebnisse eingeben oder auf einem von beiden. Nun gut, auf jeden Fall, ich hatte mich da ja beworben um diese Plakette vogelfreundlicher Garten. Und deswegen waren da diese zwei Prüferinnen jetzt da. Und die waren, ich glaube, insgesamt fast zwei Stunden da. Wir sind halt dann mehrfach durch den Garten gelaufen und haben so eine Liste im Endeffekt, wo sie dann so abfragen, dann sagen die so, haben Sie Efeu in Ihrem Garten? Und dann geht man irgendwo hin und sagt, hier habe ich Efeu. Blüht der denn auch? Und ich sage, nee, blühen tut er nicht. Da gibt es verschiedene Kriterien, die du möglichst einige davon erfüllen solltest. Da werden dann auch, also habe ich so ein bisschen gelunzt, dann werden da immer so Punkte, die verteilen dann immer Punkte drauf und am Ende gibt es irgendein Punktergebnis. Also ist sehr, sehr deutsch.
Der Verein wurde 1909 im damaligen Königreich Bayern gegründet. Das ist schon sehr altdeutsch.
Ja. Und uns gibt solche Kriterien, die so Ausschlusskriterien sind, wo man dann sofort rausfliegt, also wo man die Plakette halt nicht bekommt. Haben sie auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von einem, der dann irgendwie unter der Schaukel für die Kinder Kunstrasen hatte, also Plastikrasen hatte, was dann halt als Versiegelung gilt und da ist man dann gleich raus. Weil so neu versiegeltes, das mögen die gar nicht, also die mögen nicht so so Unkrautfliese und Schotter, Vorgärten und so Kram. Also
und mehr dürftest du einen Weg in Schotter oder in Fliese, also in Steinplatten oder so anlegen oder ist auch
ja, du darfst, genau, so Wege anlegen darfst du, genau. Aber eben, es gibt so Dinge, wo die halt sofort bei denen die Alarmglocken halt angehen, wo sie was halt gar nicht gut finden. Aber sonst, also insgesamt fand ich schon, dass die sehr auch mit mit, wie soll ich es nennen, mit Augenmaß an die Sache rangehen. Ja. Ja, die haben auch gefragt, so, ja, haben Sie denn Gartenbeleuchtung? Und habe ich gesagt, ja, ich habe hier so drei Funzeln auf dem Weg zum Hühnerstall. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist ja kein Problem. Also man, es ist ja schon auch, der Garten ist ja schon auch für Menschen da, es ist schon in Ordnung. Aber hier die Lampen, die sie an der Terrasse hängen haben, die sind nicht sehr gut für Insekten, weil die halt so in alle Richtungen abstrahlen. Und das sind halt so welche, die habe ich irgendwie dreimal im Jahr an. Ja, also das ist so gut wie immer aus. Das sind solche mit so echter, mit so einer echten Glühlampe noch drin, die halt, ja, so Stromfresser halt. Also die sind halt nicht an normalerweise. Aber die untersuchen schon den Garten sehr genau und gucken halt so, was du halt hast. Gell? Also so, fragen dann auch so, was für Vögel kommen denn in diesen Garten hier so? Und da war dann meine Tochter zum Glück da, oder was heißt zum Glück, war halt da, und dann konnte sie halt sehr glaubhaft, also daran hat man, konnte die eben sehr merken, dass ich ihnen keine Märchen erzähle, hat dann die Rosa eben aufgezählt, was für Gärten, was für Vögel so bei uns kommen.
Sehr cool.
Ans Futterhäuschen und also war wirklich cool und haben ja auch so Tipps gegeben, haben so gesagt, ja, wissen Sie, was ein Käferkeller ist? Hab ich gesagt, nee, habe ich überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und er hat gesagt, ah, schade, weil Sie haben hier so ein breites Angebot an Sachen, weil ich halt jeden Mist habe eigentlich. Also ich mähe nur noch so streifenweise und ich habe überall so Stockhaufen liegen und ich habe so Altholz, so einen alten Apfelbaum, den ich extra abstütze, damit er nicht umfällt, weil er total tot ist und der eben nur noch für die Holzbienen ist. Der übrigens, habe ich mittlerweile belesen, wenn man es genau nimmt, eigentlich eine Art Käferkeller ist, aber sei es drum. Leute so haben gesagt, ja, bei Ihnen hätte ich gedacht, dass Sie vielleicht auch einen Käferkeller haben. Und jetzt, heute, also Sie waren gestern da, heute habe ich einen Käferkeller. Ich habe den gestern Abend noch angelegt. Das ist so das ist Totholz, was eingegraben wird und darüber hinaus steht, aber eben auch ein praktisch Totholz unter der Erde und über der Erde hat, wo dann eben irgendwelche Käfer drin rein können und dann mit so Zwischenräumen. Also im Endeffekt macht man normalerweise so ein Loch, und ich hatte neulich hatte ich was ausgegraben und hatte so ein Loch, was irgendwie so Größe von einer Speisbütt hatte. Und wo ich noch nicht so genau wusste, was ich da mit mache oder ob ich es vielleicht einfach so lasse und gucke, ob es von Wildbienen besetzt wird oder so. Und da habe ich jetzt eben Totholz reingestellt, so ein Meter langes etwa, habe das halt so ein bisschen, so die Zwischenräume mit
zugeschmissen.
Mit Holz zugeschmissen und sowas. Genau, da habe ich jetzt einen Käferkeller. Und also war wirklich total nett, wir haben uns nett unterhalten und hab so das Gefühl, ich werde auch irgendwann, also nächstes Jahr, in den Kreis derer eventuell dazu stoßen, weil die suchen natürlich auch Nachwuchs und haben auch gleich gefragt, so, sie würden ganz gut in unser Team passen. Ja, gute Idee. War cool. Dann haben sie mir die Plakette verliehen und dann wieder ein Foto gemacht und so. Und diese Plakette habe ich jetzt an meinen Zaun außen hingemacht, so vorne zur Straße, damit es auch möglichst sichtbar ist, dass da jeder Fußgänger da sieht, hier ist ein vogelfreundlicher Garten, und damit die Leute auch mal sehen, dass das bei mir Methode hat, die Unordnung in meinem Garten. Wir wurden ja, als wir neu hierher gezogen sind, wurden wir mal angesprochen. Also da war meine Frau irgendwie im Vorgarten am Tun, aber vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr hier. Und da ist sie von irgendeinem Passanten angesprochen. Ah, das ist ja gut, dass jetzt hier irgendwie so ungefähr, dass jetzt hier das Haus wieder bewohnt ist. Da haben wir schon ein Jahr drin gewohnt. Dass da im Garten mal wieder was passiert. Das ist ja, da ist ja ein bisschen Wildwuchs in letzter Zeit gewesen. Wo ich mir dachte so, ja, das ist unser Konzept.
Bei mir im Kleingarten war jetzt neulich meine Schwiegermutter zu Besuch. Die ist ja Kleingärtnerin seit 40 plus Jahren. Und dann liefen wir halt mit ihr so durch die Gartenanlage, und dann sah sie halt auch einen der anderen Gärten, der so ein bisschen
den am Eingang rechts dann?
Ein anderer, ein Stückchen weiter hinten. Und sah sie den und sagte irgendwie relativ laut, naturnahes Gärtnern, sehr schön. War halt einer, der so ein bisschen wilder ist, aber meinte das nicht abfällig in dem Sinne. Da war aber eine andere Gärtnerin mit, die das quasi in Hörweite, und die sieht es wohl anders und die dann auch, ja, so kann man das freundlich umschreiben.
Ja, mir wird da bei TikTok auch immer reingespült, der so ist irgendein, im Osten, Kleingartenchef, Inspekteur, keine Ahnung, irgendwie sowas, der dann immer erklärt, warum jetzt diese Gärten, in die er da gerade reinblickt, warum man das kritisieren muss, was da falsch ist und so. So ganz unfassbar ekelhaft deutsch, Blockwart-mäßig. Wenn man die Kommentare aufmacht, die Leute immer nur schreiben so, ja genau, deswegen habe ich keinen Kleingarten. Was halt so unangenehm ist, da muss ich immer an dich denken, wenn das so gegängelt wird, das ist wirklich unangenehm. Es gibt halt so Regeln im Kleingarten, die halt du kannst ja auch nicht einfach wachsen lassen, gell? Du musst ja auch irgendwie deine Beete bestellen, oder?
Ja, ein Stück weit muss ich das so, wie eng das jetzt in diesem Verein gesehen wird,
wirst du dann merken.
Das finde ich gerade noch raus, ja, genau. Meine Frau sagt so schon immer, ich sei Psychogärtner, weil ich so viel Ordnung möchte und sie will das nicht. Also mir geht so Unkraut auf den, ja, so Unkraut auf den Wegen und so geht mir schon auch auf den Zeiger. Und ja, ich will jetzt nicht so einen super korrekten, akkuraten Garten, so wo irgendwie alles mit dem Lineal verlegt ist. Aber manchmal habe ich schon so das Gefühl, dass ich, wenn ich in so ein Beet reingucke und es ist einfach nur Chaos, es ist einfach gar nicht zu erkennen, was sein soll und was Unkraut ist. Und ich schaue da so rein und denke mir, das ist doch gar nicht, ist doch alles durcheinander. So, dann hätte ich gerne irgendwie so eine Ordnung, mal zu verstehen, was ist hier gewollt und was ist einfach entstanden. Und was wollen wir erhalten und was soll weg? Und meine Frau so, das lassen wir jetzt erstmal so.
Ja, da ist noch aus der eher wie ich.
Ja.
Das war auch, die vom LBV, die fanden es ja super, wenn irgendwo Unordnung und irgendwo Unkraut wächst. Und die haben auch als Fazit, Stefan, du warst ja, glaube ich, neulich in meinem Garten, oder? Ja, doch.
Ja, am Wochenende.
Stimmt, ja, genau. Die haben halt nicht bemängelt, aber sie haben es dann so gesagt, so, ja, also ein bisschen mehr blühende Pflanzen könnten schon sein. Wo ich mir dachte so, wow, wie viel blüht bei anderen? Ich finde, bei mir blüht schon unheimlich viel. Aber da hätten sie gern noch mehr gehabt und gerade auch so Unordnung, so habe ich gesagt, so hier ist unser Kräuterbeet, aber sie sehen ja, da ist ja auch Schachtelhalm und hier die Butterblume oder dieses andere gelbe, ich glaube, das ist keine Butterblume, das ist irgendeine andere, die so ähnlich aussieht wie Butterblume, das lasse ich auch drin, weil finde ich grundsätzlich gut, das stört mich nicht. Also, ja, das finden wir gut. Dass sie da nicht so Ordnung halten und gesagt, ja, das Unordnung ist hier das Grundprinzip. Aber gut, am Ende ist es ja auch so, gell? Dass je mehr du eben stehen lässt und auch wenn du es nicht kennst und einfach wachsen lässt, hast du halt mehr Diversität. Also es ist halt, außer du hast irgendeine Pflanze, die dann alles andere überdeckt, das kann natürlich auch sein. Aber grundsätzlich, wenn du viele verschiedene Insekten haben willst, brauchst du halt auch viele verschiedene Pflanzen möglichst. Ein bisschen Sorgen hatte ich, oder Sorgen nicht, aber ich wusste nicht, wie sie zu meinem Kirschlorbeer stehen, zu dem ich ja auch selbst ein gespaltenes Verhältnis habe. Aber da waren sie sich dann doch einig mit mir, wo ich gesagt habe, so, also blühen lassen, auf jeden Fall. Ich habe ja auch nicht viele, ich habe ja zwei Kirschlorbeeren, also ist ja noch vertretbar. Also was jetzt die Platzwegnahme angeht, weil man könnte immer argumentieren, es könnte ja auch eine tolle heimische Pflanze hin, aber ich habe ja einen Haufen andere heimische Pflanzen und habe ja sogar den einen Kirschlorbeer, aus dem oben ein Holunder rauswächst, den ich auch stehen lasse, sieht ein bisschen lustig aus. Und aber da habe ich auch mit ihnen drüber gesprochen, wie ist das mit dem Kirschlorbeer? Ist das okay, den zu haben? Oder ist das auch irgendwie so eine Art Ausschlusskriterium? Aus der Schweiz hört man ja sowas. Und weil ich finde halt, die haben ja, also die tragen ja unheimlich viel Blüten, wenn man ihnen nicht zur falschen Zeit im Jahr zurückschneidet. Also meine blüht unheimlich und da sind unheimlich viele Bienen
das
dran.
Das ist krass, der bei uns auch, ja, absurd.
Gell? Und dann ist aber halt die Sache, wie bitte?
Wann blüht er denn?
Vor 4 Wochen.
Vor 4 Wochen, ja, etwa.
Mhm. Was, echt?
Ja.
Also Kirschlorbeer von meinem Nachbarn?
Ja, weil der geblüht. der wird auch nicht blühen, weil der halt immer zu einem Zeitpunkt den schneidet.
Ah.
Dass alles, also praktisch im Herbst dann, ja, dass alles, wo es blühen würde, das hat er alles abgeschnitten.
Ach so, okay. Ja.
Und dann ist es halt das, was die Leute sagen, dann ist es halt wirklich nur grünes Beton. Aber ja, wenn es halt lässt oder wenn du jetzt schneidest, dann kann der wieder neu austreiben und dann blüht er auch nächstes Jahr wieder. Aber was ich mich halt frage ist, und da habe ich bei meinem Einkehrenstolper, habe ich das jetzt auch gemacht, weil die Sache mit den Beeren, ja, das ist ja grundsätzlich Vogelnahrung, die fressen das ja, aber sie tragen es dann halt auch irgendwo hin und kacken es raus und sehen dadurch halt Kirschlorbeer aus. Und das, da ist mir halt bekannt, das gibt's als Problem. Also es gibt halt so Wälder, die halt, wo der ganze Unterwuchs Kirschlorbeer ist. Und das ist halt dann scheiße. Weil dann ist es halt einfach...
es war scheiße, jetzt ist es Kirschlorbeer.
Genau, invasiver Neophyt. Ja, das will man halt nicht haben. Wo ich mir dann aber jetzt hier so, und da habe ich mit denen auch drüber gesprochen, wie, was halten Sie davon? So mein Gedanke ist halt, wir sind hier relativ weit weg vom Wald. Also so die Singvögel, die hier den Kirschlorbeer fressen, kann schon sein, dass da auch mal einer bis hoch zum Wald fliegt, aber es ist halt schon ein Stück weg. Das sind halt irgendwie halber Kilometer oder so. Ich weiß nicht, wie weit so ein Vogel fliegt, keine Ahnung. Mein Gedanke ist, dass die überwiegende Zahl hier in die Nachbargärten gekackt wird. Und die Leute sind so ordentlich, die reißen dann halt einfach wieder raus. Und wo ich mir dann denke, okay, da kümmert sich dann halt ein Mensch drum, dass wir da halt keine Invasion kriegen. Und dafür habe ich aber einen Haufen Vögel gefüttert. Weiß nicht, finde ich vielleicht gut so. Ich bin da noch nicht am Ende meiner Reise und die konnten mir da auch nicht so richtig helfen, weil sie eigentlich dann meiner Meinung auch waren. Ich habe jetzt mal zum einen Kirschlaube, habe ich.
Kennst du dich vielleicht schon besser aus als die?
Ja, gab es ein paar. Zum Hummelhaus habe ich ihn auch eher, habe ich sie eher belehrt als das. Aber egal. Ich habe jetzt beim einen Kirschlaube, habe ich die ganzen abgeblühten Blüten jetzt abgeschnitten und beim anderen habe ich es dran gelassen und sie bilden jetzt Früchte. Ja, ich weiß nicht. Muss ich noch überlegen, wie ich das nächstes Jahr mache. Aber wenn die Früchte dann wechseln, dann werde ich ihn auf jeden Fall so weit zurückschneiden, wie ich ihn zurückgeschnitten haben möchte. Und außer es brütet natürlich irgendwas in dem Dings, weil ich habe natürlich auch Nisthilfen in meinem Kirschlorbeer, weil meine Vögel lieben ja das Verstecken im Kirschlorbeer. Das ist nämlich schon auch sowas. Also das so als Versteck ist das schon was von den Vögeln mit bevorzugt wird. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber die mögen das. Also Fazit, ich glaube, der Kirschlorbeer ist, wenn man ihn richtig behandelt, eher günstig für die Viecher, wenn man weit genug vom Wald weg lebt. Also
mein Nachbar ja alles richtig, weil unsere Gartenanlage ist ja direkt am Waldrand.
Ja, genau. Ja gut, aber er sorgt ja dafür, dass sie keine...
Ja, sag ich ja, dann macht er alles richtig. Also beziehungsweise außer ganz wegreißen wäre noch besser. Ja,
genau,
es wäre halt besser. Immerhin nicht blühen und nicht...
Ja, oder blühen lassen und dann die Blüten wegschneiden, wie der Christoph das macht, dass du eben keine Früchte hast, aber die Blüten hast.
Ja. Besser wegreißen und Liguster dahin machen dafür. Aber gut, ich glaube in den Kleingartenanlagen, da ist noch anderes, worüber man sich Gedanken machen kann. Aber ja, absolut empfehlenswert. Ich empfehle das hiermit. Und die waren super nett und sehr, wieder so ein bisschen so hilfsbereit, ist das falsche Wort, mir fehlt jetzt gerade ein Wort.
Aber wenn ich jetzt angenommen, ich würde jetzt nicht in Bayern wohnen, dann muss ich nicht meinen Garten extra dahin fahren, damit die das. Nein? Okay.
Ich habe keine Ahnung, ob es vom NABU auch sowas gibt, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Weil alles, was die CSU hat, hat auch die CDU. Nehme ich an.
Ja, außer den Söder. Okay, weiter im Text.
Weiter im Text, ja.
Geht's weiter, machen wir weiter Käse. Bob, Käse. Du wolltest noch mal über das Käse-Abo sprechen. Wir hatten vor einigen Sendungen Daniel zu Besuch, der intensiv...
Käse abonniert
und darüber gesprochen hat.
Dass ihr Käse sagt, das könnten wir jetzt auch schon fast wieder einen linguistischen Teil machen, dass ihr nicht Käse sagt, sondern Käse.
Vokalwandel. Wunderbar.
Genau.
Aber wir haben ja Jan nicht hier, der kann uns das nicht erklären, deswegen müssen wir wirklich über Käse reden oder Käse.
So ist es. Und wir hatten das ja dann auch auf Christoph deiner Geburtstagsparty wurde der ja auch mitgebracht und dort...
Seitdem esse ich viel mehr Käse als vorher.
Das ist wirklich auch Käse sagt.
Käse, ich esse natürlich auch Käse. Ja, das hat sich doch durchgesetzt, genau. Oder? Ich glaube, wir hatten das sogar in der Einführung, Stefan, oder? Das Wort. Ich meine mich zu erinnern. Ich höre da den Jan irgendwas sagen, dass das auch irgendwas ist, was praktisch im Wandel ist und was sich schon fast durchgesetzt hat irgendwie.
Also noch mehr Käse essen, als ich eh schon Käse esse, ist fast nicht möglich, weil Käse ist mein, immer wenn ich Brot in die Hand nehme, kommt da Käse drauf. Da
Käse ist deine Wurst.
Nichts anderes, was da drauf getan wird.
Ich esse viel Ziegenfrischkäse in letzter Zeit. Finde ich sehr geil. Ich esse viel Ziegenfrischkäse in letzter Zeit.
Oh ja,
das ist fein.
Genau, und deshalb hatte ich beschlossen, ich mache das, nach deiner Geburtstagsparty war irgendwie klar, ich werde das tun. Dann habe ich es irgendwie vergessen und so ein bisschen aus den Augen verloren. Dann ist es mir wieder in den Sinn gekommen, und zwar kurz vor unserer Atlantikreise. Und dann dachte ich irgendwie so, ja, jetzt ist ein blöder Zeitpunkt, wenn ich das jetzt abonniere, dann kommt die Lieferung vielleicht genau innerhalb. Auf, dann muss ich da gleich wieder aussetzen oder so. Dann habe ich gedacht, naja.
Gleich 5 Kilo Käse essen.
Dann warte ich halt erstmal bis nach dem Urlaub und dann mache ich das nach dem Urlaub. Und ja gut, jetzt ist die Zeit nach dem Urlaub, also habe ich das jetzt abonniert, habe ich nochmal mit Daniel geschrieben, habe mir empfehlen lassen, wie das war, der ja irgendwie so Tipps hier bei uns in der Sendung auch abgegeben, die ich aber zwischenzeitlich längst wieder vergessen hatte, wann man das abonnieren soll, weil das Video kommt immer zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat, das Video kommt irgendwie so am Anfang des Monats ungefähr.
Hä, was für ein aber, Video?
Naja, zu dem, also wenn du das abonnierst, dann, das hat er alles hier erzählt, hast nicht zugehört, ja? Dann kriegst du dein Käsepaket. Und dann gibt's zu diesem Käsepaket des Monats ein Video von diesem Käsemenschen, der das da macht. Und da kannst du in dem Video gucken, wo er dann erklärt, was das Besondere an dem Käse und dem Käse und dem Käse ist. Und das Käsepaket gibt's in 3 verschiedenen Größen. Und das Video beginnt dann halt so mit den ersten Sorten, die im kleinen Paket sind. Und je länger du das Video guckst, umso größere Pakete hast du dir dann quasi angeschaut. Wenn du das kleine Paket abonniert hast, kannst du früher ausmachen. Mhm. Aber du willst natürlich vielleicht in dem Augenblick, wo du dein Käsepaket aus der Post holst und es aufmachst, dann bei deiner Erstverkostung vielleicht dieses Video nebenher, damit dir jemand erklärt, was du da futterst jetzt. Oder
Geil.
Kommt auch so ein Zettel mit dabei.
Sieht geil aus. Grillset, Käse zum Grillen, 7 Sorten, 1,2 Kilo. Top!
Ja, genau. Und da habe ich das jetzt halt mal geklickt und dann war es auch gleich ein paar Tage später da. Und war so ein Pfeffer-Camembert drin und so ein bisschen Bergkäse.
Welches hast du bestellt jetzt?
Ich habe jetzt erstmal das kleine bestellt, weil ich erstmal gucken wollte,
wie heißt das?
Selektion, Entree oder so ähnlich heißt das.
Grande Petit.
Wollen wir Werbung machen für die, also nennen wir das, wie das heißt? Oder?
Ja, können wir machen. Ich bin ein zufriedener Kunde, aber wir kriegen nichts dafür. Also macht mit dieser Information, was ihr wollt. Feinerkäse.de heißt die Seite. Okay. Hat der Daniel damals, glaube ich, hier auch schon gesagt. Genau. Und jetzt, also das kommt dann wirklich in so einer Pappkiste mit einem normalen Paketdienst. Und da ist Eis drin, so ähnlich wie HelloFresh das auch macht. So Eis im großen, also ein großer Plastiksack mit gefrorenem Eis drin. Den kannst du dann aufschneiden, wenn er getaut ist und dann in die Blumen kippen oder was auch immer damit tun. Und dann hast du das einzige Stück ist Plastik quasi, beziehungsweise Käse ist noch, da ist noch so Papier drumherum, so beschichtetes Käsepapier hast du da noch dabei. Aber ansonsten der ganze Rest, die Isolation ist so eine Zellulose-Wolle. Das kannst du also alles in Papiermüll tun, damit es umweltmäßig einigermaßen in Ordnung geht. Und ja, und dann hast du deinen Käse am Start. Und es ist cool. Also die letzten Stücke sind jetzt, glaube ich, gestern oder war das heute Morgen? Ich weiß nicht mehr genau. Also vor ein paar Tagen jetzt ist es leer gegangen quasi. Jetzt muss ich wieder 3 Wochen warten, bis das nächste Paket kommt, weil es kommt einmal im Monat oder man kann es auch in größeren Abständen, du kannst auch nur jeden zweiten oder dritten Monat oder so, oder du kannst auch jederzeit pausieren. Das ist irgendwie so, wie heutzutage Abos einigermaßen sinnvoll gemacht werden. Niemand nötigt dich irgendwie 12 Monate zu kaufen. Du kannst jederzeit Pause drücken, du kannst jederzeit kündigen. Und wenn du nichts tust, dann kommt einfach Käse. Cool, ich bin begeistert und ich freue mich jetzt auf die nächste Lieferung.
Ich bin cool. Auch kurz davor, das zu klingen. Ich finde es so geil. Nein,
jetzt bin ich sogar schon fast davor. Aber da der Pops jetzt schon hat, ist es jetzt nicht mehr interessant für mich.
Genau, du hättest es damals, als Daniel zum Podcast erzählt hat, sofort bestellen. Ja,
ja. An dem Tag habe ich ja schon gesagt, ich werde das machen müssen. Und dann habe ich es halt noch ein paar Monate vor mir hingeschoben.
Ich bin halt eigentlich nicht so ein Käse-Afficinado, aber das hat mich schon sehr überzeugt und auch angefixt. Also, ja, vielleicht sollte ich mal gucken. Muss mit meiner Frau mal reden, ob die das gut findet.
Tja, also wenn, dann Daniels Tipp befolgen und es nicht zum ersten des Monats oder zum zweiten oder zum dritten, weil da ist das Video vielleicht noch nicht da und dann butterst du schon Käse und hast...
Sind da auch Bio-Käse dabei oder... Oder sind das Bio-Käse? Nee, sind nicht Bio-Käse
im Allgemeinen. Da bin ich überfragt, das weiß ich.
Das ist schon was meiner Frau schon wichtig ist. Da muss ich mal gucken. Aber ja, irgend tot muss man dann sterben, ne?
Ja. Parmesan, Pecorino und Brüder.
Oh, du kannst so ein ganzes Parmesan-Rad-Dings für 1000 Euro bestellen.
Pecorino und Parmesan und Brüder?
Das ist echt hart.
Da habe ich neulich eine gesehen, ich glaube bei TikTok oder so, die hat so ein Parmesan-Rad mit so einer Vertiefung da in der Mitte, ne? Ist der da drin? Mhm. Und die isst daraus. Also die macht ja, da Nudeln. Irgendwie ihre Bolognese rein und so. Ja,
geil.
Mhm. Machen ganz viele Leute.
Echt, so viele? Okay.
Ja.
Und machen es dann wieder irgendwie sauber in irgendeiner Weise. Ich weiß nicht genau wie, aber wahrscheinlich ausschraben oder
ausschraben.
So.
Ausschraben.
Ja, vermutlich ausschraben.
Bisschen wieder essen. Parmesan habe ich jetzt neulich irgendwie, da bleibt ja am Schluss immer so ein dunkler, ganz harter Rest übrig, wenn man das so abgeschliffen hat.
Hm.
Das in kleine Stücke schneiden, auf den Teller legen, 45 Sekunden in die Mikrowelle und du hast Käsechips. Fantastisch.
Echt? Wow.
Also wirklich so, wow.
Hä? Ich hatte das bisher immer, dass man die aufhebt und in der Bolognese das nächste Mal 4 Stunden mitkocht.
Ja, muss aber, ja. Und dann
musst du wieder finden.
Sind ja immer noch zusammen, dann sind ja immer noch so ein Kaugummi-Dings in der Bolognese und man fragt sich dann, was ist das, weil man es vergessen hat, als man diesen Parmesan reingeworfen hat.
Nee, also ich würd auf jeden Fall die Chips bevorzugen.
Okay. Ich hab dann immer Angst, dass ich irgendwie auf einen Knoblauchzehe gebissen habe. Und diese Chips, wie macht man das, dass die dünn genug sind?
Du schneidest einfach, weiß ich nicht, 2x2 cm Stück oder 1x1 cm große Stücke. Also wirklich klein. Mhm. Also nicht wie Chips, wie Chips, sondern einfach so. Ist halt so ein Klotz knuspriger, fluffiger Käse.
Ah, okay, muss ich probieren.
Mega geil. Also
wie lange in die Mikrowelle?
30 Sekunden, nochmal gucken und dann nochmal so 15 hinterher oder so.
Okay, 900 Watt.
Keine Ahnung.
Das wusste ich. Ich habe überlegt, ob ich ihn frage, aber dass du es machst, war mir eigentlich
klar. Was weiß denn ich? Ich drücke halt einfach einmal auf Play und wenn es dann die 30 Sekunden durchgelaufen ist, dann drücke ich nochmal oder ich esse es direkt.
Okay. Einmal auf Bing.
Genau.
Okay.
Alles klar.
I see, da brauche ich jetzt nur noch Parmesan. Ich habe momentan Pecorino und da bleibt ja nichts übrig am Rand. Deswegen.
Ja, aber du kannst ja sagen, der Rest wird nicht mehr gerieben, den mache ich mir zu Chips.
Verstehe.
Interessant.
Und das ist echt, also, ja, das schäumt so, ne, es schäumt nicht richtig, aber schon so, es geht so richtig auf.
Okay, krass. Hätte ich nie gedacht.
Okay.
So, jetzt habe ich wieder
Hunger.
Dings, nee, Bella Ciao im Ohr. Ich habe nicht immer, wenn ich Parmesan reibe, singe ich immer Dings.
Warum das?
Ja, war das doch mit da kommt dieser Partisano-Teil und da singe ich immer Parmigiano. Ich singe jetzt nicht, weil da kommen wir, glaube ich, in Dolphs Küche, aber ja, ihr wisst wie.
Okay.
Gut, sehr schön.
Kommen wir jetzt in diese nächste Kapitelmarke. Das wird jetzt ein Ritt.
Das wird hart. Wir machen einfach einen kalten Übergang. Ich habe neulich, also ich nutze ja hier für meine Heimautomatisierung Home Assistant. Da haben wir auch schon mal intensiver und länger drüber geredet. Und jetzt hat es neulich so Schluck auf gehabt. Bei mir läuft Home Assistant oder lief bis vor kurzem Home Assistant auf einem Raspberry Pi mit so einer Micro-SD-Karte oder...
Hier wäre der Übergang gewesen, Stefan, Sacke auf der Haut. Wenn ihr keine Lust auf Käse habt, sondern lieber was Süßes, dann macht euch doch einen Himbeerkuchen. Raspberry Pi.
Ja, aber den Himbeerkuchen okay, hab abgeschafft sozusagen.
Den hast du aufgegessen und jetzt alles was Neues her.
Weil diese SD-Karten kaputt gehen können und ich schon ein bisschen Angst hatte, dass sie kaputt gegangen sind. Und dann habe ich mir
Mit sowas Dilettantischen arbeitet vielleicht die ESA, aber nicht du. Oder? War doch, glaube ich, bei der ESA haben wir doch da gesehen, dass die... Hast du dich erinnern?
Nee.
Ich glaube, in dem...
Ja, Raspberry Pis, ja, okay.
Ja, genau.
Aber es geht um die SD-Karte. Also diese...
Ach so, okay.
So eine kleine, die du wahrscheinlich in deinem Handy irgendwie reinstopfen kannst oder so.
Mhm.
Aber wenn du da so ein Heimautomatisierungssystem, was halt auch, weiß ich nicht,
was dauernd läuft und so, gell?
Dauernd läuft und dauernd Werte draufschreibt.
Ja,
also so, Temperatur hat sich um 0,1 Grad geändert, schreibt er irgendwo hin.
Hm.
So, damit ich das auch morgen
passiert
noch
halt alle 10 Sekunden oder alle 3 Sekunden.
Genau. Das geht ja nicht so lange gut auf einer SD-Karte.
Genau, das geht eine Zeit lang gut und irgendwann dann nicht mehr. Und dann habe ich mir, weil auch einer von den YouTubern hier, dieser lustige Home Assistant-Typ, von dem ich, glaube ich, als wir beides das letzte Mal aufgenommen haben, Bob,
ja,
erzählt habe, der hat ein Video gemacht über einen B-Link Mini S12 irgendwas Computer und das hat mich irgendwie überzeugt und der hat das kostet 180, aber ich glaube, ich habe weniger bezahlt, weil er irgendwie im Angebot war. Aber das zeigt er mir natürlich jetzt wieder nicht an.
Quasi ein normaler PC mit so
da ist sogar ein Windows
Basis drauf. Basisausstattungs
genau.
Eckdaten.
Ja. Genau, also es sind 16 GB RAM und 500 GB Festplatte drin. Und das reicht ja erstmal so für einen Minicomputer für so bisschen Gedöns.
Ja, das reicht, um einen Raspberry Pi auf die Plätze zu verweisen und mehr brauchst du ja im Grunde nicht.
Genau, ja. Ich wollte aber dann nicht Home Assistant direkt da drauf machen, sondern noch so eine Zwischenschicht, die dann quasi das Home Assistant steuert. So eine virtuelle Umgebung. Christoph, ich hoffe, ich habe dich noch nicht ganz verloren. Das ist quasi, du machst einen...
Ich habe mich schon gemutet.
Ach, du bist schon gar nicht mehr da, dann brauche ich dir auch das nicht.
Doch, ich bin da, aber ich möchte einfach, falls ich schnarche, möchte ich nicht, dass es auf dem Band ist.
Du bist aber gleich nochmal dran, oder?
Ja.
Ach nee, erst bei Training, du hast 5 Kapitel mal Zeit.
Ich bin da. Ich lausche euch, aber ich bin eigentlich geistig schon, ist mir eben gerade, hatte ich kurz bevor du gefragt hast, also das war wirklich Gedankenübertragung, ist mir so aufgefallen, so, was hat er gerade gesagt? Ah, du bist schon ausgestiegen innerlich. Ah ja, okay, ist mir selbst so bewusst geworden, so, ja. Okay, bin schon nicht mehr dabei. Nee, red mal weiter, vielleicht bin ich jetzt wieder dabei.
Genau, also ich habe da so eine Software drauf installiert, die quasi Computer simulieren kann. Also jetzt ganz grob gesprochen. Und einer dieser simulierten Computer ist halt mein Home Assistant und ein anderer ist mein Medienserver, dieser Plex, wo ich eben besagten Trailer zum Beispiel mir jetzt auf dem großen Fernseher locker angucken kann, ohne den auf YouTube lang suchen zu müssen. Und das ging überraschend, also ja, ich habe das studiert, ich müsste eigentlich auch können, aber Bob, du weißt ja, wie ich in Linux-Umgebungen unterwegs bin.
Sag nix.
Befehle abschreiben von irgendeiner Webseite. Aber wirklich, Christoph, ich kann da kaum viel mehr als du. Ernsthaft.
Weil du halt auch gar keinen Bock drauf hast, gell?
Das ist so. Das interessiert mich halt auch echt ein feuchten Leben. Und ich
feuchter Leben interessiert mich sehr.
Da den Geologen unter den Bus geworfen. Feuchter Lehm, das Langweiligste, was es gibt.
Ja. Also, genau. Und hab das da drauf gemacht und das, also, ich glaube, ich habe 3 Stunden gebraucht am Schluss. Und dann hatte ich halt es genauso wieder laufen, wie es vorher gelaufen ist. Und das fand ich schon ziemlich cool. Und weiß ich nicht, noch 3 Stunden später hatte ich auch den Medienserver wieder da, der auch schon jetzt seit dem Umzug gar nicht mehr gelaufen ist. Und es ist halt schon brutal viel schneller. Ja. Bitte?
3 Stunden, das ist,
und ich musste erstmal Windows-Update.
Ja, genau.
Ja. Also der kam schon irgendwie mit einem Windows vorinstalliert und so, aber das habe ich dann erstmal direkt... Also habe ich nicht mal richtig gestartet. Doch, ich habe es irgendwie 2-mal gestartet, weil ich die richtige Taste zum ins BIOS gehen nicht gefunden habe, um dann irgendwie den eingesteckten USB-Stick von da booten zu können. Ich musste mir da noch einen USB-Stick kaufen, weil ich natürlich keinen funktionierenden USB-Stick mehr zu Hause hatte. Also ja, doch, ich habe einen gefunden mit 1 GB, glaube ich. Und da kriegst du halt auch nichts drauf dann.
Ja. Ja, ist blöd.
Genau, und da habe ich mir halt als Umgebung, nennt sich Proxmox. Das ist halt so diese Zwischenschicht, wo dann die einzelnen Minicomputer im weitesten Sinne drauflaufen. Ja. Und bin ich sehr zufrieden. Also
cool.
Gibt's auch so Webseiten, wo eben auch so jemand wie ich dann mal schnell einen neuen, also du gibst da irgendwie 4 Befehle ein oder kopierst dir einen Befehl und dann fährt er dir halt einen neuen Rechner hoch. Das fand ich schon irgendwie cool.
Und wie funktioniert es jetzt, diese virtuellen Dinger innen drin? Also es ist nicht so wie ein Docker-Container, sondern die sind wirklich vollwertige VMs.
Was ist ein VM?
Virtuelle Maschine.
Virtuelle Maschine.
Also richtiger Computer.
Du musst auch innerhalb,
du kannst auch so ein
deine ganzen Pakete updaten und alles.
Ja, also Home Assistant macht es ja selber.
Ach so, okay.
Ja,
aber also, der Plex nicht, ne?
Der Plex nicht, aber der läuft auf so einer CT-Umgebung oder sowas.
Also ich habe es noch nicht verstanden, was es ist. Also verstehe ich das richtig? Du hast praktisch jetzt so einen Minicomputer und da läuft das, also der träumt sich praktisch ein Betriebssystem von einem PC und das läuft da drauf, parallel verschiedene nebeneinander, oder?
Ja, genau, also auf dem Minicomputer läuft eine Software, die mir die Möglichkeit gibt, verschiedene Computer zu simulieren.
Ist das sowas, wie man unter Windows manchmal hatte, wo du irgendwie so ein DOS simulierst, damit alte DOS-Spiele wieder drauf laufen? Ist das sowas?
Ja.
So ähnlich, nur dass du, das war mehr ein Emulator wahrscheinlich.
Ja, genau, sowas meine ich.
Nee, eine virtuelle Maschine ist eigentlich wirklich, du sperrst quasi, also du erzeugst mit Software einen Computer im Computer. Und das kannst du auch mehrfach machen. So kannst du also
in einem Computer.
Bitte? Ja, das ist
nicht
ein Emulator, weil nicht andere Hardware simuliert wird, sondern es wird sozusagen, wenn das Programm, was in der virtuellen Maschine läuft, sagt, liebe Intel-CPU, führ mal diesen Befehl aus, dann nimmt die Software das entgegen und gibt das an die richtige Intel-CPU weiter im Hintergrund, aber passt auf, dass es sich nicht mit den Sachen mischt von dem Host-Betriebssystem und von den anderen drei virtuellen Maschinen, die da noch sind, sondern es wird sozusagen dieselbe Hardware nach innen durchgereicht, zumindest was so die grundsätzliche Struktur angeht.
Das heißt, ich könnte dann auf meinem, da zum Beispiel auf diesem, nicht
Proxmox
emuliert, sondern auf, genau.
Virtuelle Maschine.
Der virtuellen
Maschine. Auf meiner virtuellen Maschine könnte ich zum Beispiel ein Virus haben und es würde nicht rauskommen oder was?
Ja, genau, das ist die Idee.
Okay.
Du kannst vor allen Dingen halt der virtuellen Maschine ein Linux installieren. Auf dem Host-Betriebssystem ist vielleicht Windows drauf oder andersrum. Oder du kannst dann oben FreeBSD installieren oder du kannst irgendwas, drei verschiedene Linux-Distributionen in drei verschiedenen Rechnern in drei verschiedenen virtuellen Maschinen in deinem Host-PC zusammen haben und kannst da dich beliebig austoben und vor allen Dingen, wenn du die irgendwie total kaputt gespielt hast und der Meinung bist, scheiße, die schmeiß ich jetzt weg, dann schmeißt du sie halt einfach weg und machst eine neue her. Mhm. Du kannst halt, wenn du jetzt 16 GB RAM hast, dann kannst du halt sagen, okay, da eine virtuelle Maschine, der gebe ich 2 GB RAM, da eine, der gebe ich 4 GB RAM und
klingt jetzt aber für mich so, als würde ich das ja eher auf einem sehr leistungsstarken Computer machen wollen, oder? Und nicht auf so einem Minicomputer, oder?
Es kommt halt drauf an, was du machen willst. Natürlich, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, eine riesige Renderfarm oder sonst irgendwas drauf machen, dann brauchst du natürlich Dampf unten drunter, aber so ein Home Assistant und ein Medienserver und also die Kram, die ich jetzt hier laufen habe, das läuft ja sonst auf einem Raspberry Pi, also auf so einem Taschencomputer, den die ESA benutzt.
Ja. Ja, das ist genau, wie der Stefan sagt, also wenn du recht harmlose Sachen da einsperrst, dann passen durchaus ein paar davon nebeneinander, das ist kein Problem, auch auf leistungsschwächerer Hardware. Wenn man das im Rechenzentrumskontext macht, wo man irgendwie vielleicht früher 10 Server stehen hatte und sagt dann, wir wollen das jetzt virtualisieren, weil die sind auch einfacher zu managen, wenn sie virtuell sind. Und statt der 10 Server stellen wir uns jetzt 2 dicke hin, die dieselbe Leistungsfähigkeit wie die alten 10 haben sollen, dann musst du natürlich 2 richtig dicke kaufen, das ist schon klar. Aber auch da sparst du im Endeffekt wahrscheinlich Geld und machst deine Administration einfacher. Da kommt das ja her, aus diesem Bereich, aus Rechenzentren. Auch Sneakpot zum Beispiel läuft auf virtualisierten Servern.
Aber nicht auf so einem kleinen.
Nee, der ist sogar in dem virtualisierten Server dann nochmal in Docker-Container eingesperrt. Also es ist dann noch mal eine Schicht, wo du die Russian Doll nochmal auspacken kannst.
Ja. Ist das auch, ist das artgerecht oder ist es Zwingerhaltung dann?
Es ist Containerhaltung.
Das klingt nicht nett irgendwie. Ich weiß nicht, was die virtuelle Maschine davon hält.
Ist aber für sich sicher. Das heißt, wenn es irgendwie krank wird, steckt es die umgebenden Systeme nicht mit an.
Ja, genau. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, ja. Ja, schon. Grundsätzlich verstehe ich, glaube ich, so halbwegs den Vorteil.
Ja, und eine Frage jetzt noch zu deinem Setup. Merkt man dem Home Assistant jetzt performancemäßig irgendwie krass an, dass er das dickere Maschine drunter ist?
Krass.
Ja.
Total.
Also was ist, sind so die Sachen, die vorher zäh waren, die jetzt geil sind oder besser sind?
Naja, also Aufbau von Seiten ist halt viel schneller, Updates machen ist viel schneller, Neustarten ist viel schneller. Weiß nicht, wenn du dann irgendwie doch mal in den YAML-Code reingucken musst, da klickst halt drauf, 3, 4 da, und vorher war es halt so, ja, ich genehmige mir mal kurz ein Päuschen und guck mal, was jetzt hier, was ich dir jetzt anzeigen soll und so Sachen. Also das geht halt alles, die Seiten bauen sich halt sofort auf, und so.
Dieser kleine, also die Hardware-Computer hat jetzt aber auch eine SSD, oder? Hat
ja,
drehen,
ja.
Also
nee,
okay.
Ja, 500 GB SSD könnte ich auch noch mehr reinbauen, wenn ich wollte, oder mehr Speicher, aber mein Gott, ich habe da jetzt einen Plex drauflaufen, einen Home Assistant, und probiere immer mal wieder was aus, aber irgendwie habe ich bisher noch nichts gefunden, was mich so angefixt und überzeugt hat, dass ich das haben möchte.
Und wo wirft der Plex? Also hat der, passt das alles noch drauf auf die 500 GB, oder?
Nee, der hat eine externe Platte. Also die hatte ich schon vorher. Die Platte lag jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr im Schrank. Ah ja, morgen ist es ein Jahr, dass wir hier wohnen. Ja, also mindestens das Jahr jetzt lag er im Schrank. Und jetzt habe ich es einfach wieder angeschlossen. Die Sachen, die ich jetzt im letzten halben Jahr aus der Mediathek geladen habe, habe ich da noch drauf kopiert. Und ja, auch das ist einfach so viel schneller. So, ja, lies das mal ein. Okay, fertig. 200 Filme. Okay, das ging schnell.
Ja, der Plex kaut ja dann immer noch mal einen Augenblick drauf rum, bis er die ganzen Metadaten da aus dem Netz geladen hat und so. Das ist schon geil, wenn das flott geht.
Ja, also das ging wirklich beeindruckend schnell. Wenn es ein bisschen länger dauert, weißt du schon, dass du irgendwo was falsch gemacht hast. Ich habe jetzt irgendwelche Filme als Serien gegeben, die aber für ihn Filme sind und für mich Serien, und dann, er braucht halt Film. So. Also da bleibt er natürlich hängen, weil es halt falsch ist einfach. Mhm. Aber sonst geht's halt ruckzuck. Also gerade die, weiß ich, ja, 200 Filme oder 150 Filme oder sowas, die hat halt in 0, nichts da durchgeschnupft gehabt. Das war sehr beeindruckend.
So soll es sein.
Ja, also ich weiß nicht, wie viele jetzt von Home Assistant und so betroffen sind, aber wenn ihr es auf einer SD laufen lasst, es ist nicht so schwer, den Umzug zu machen in so einem kleinen Taschencomputer. Also nein, der passt nicht mehr. Ah, da passt eine große Tasche, passt ja auch noch rein. Ja, nee, ist wirklich, wirklich sehr gut.
Cool.
Ja. Da habe ich jetzt auch schon mal das Außenthermometer wieder angeschlossen, und unser Pool hat 15,4 Grad. Er ist schon um 2 Grad gestiegen, weil ich kaltes Leitungswasser hinzugefügt habe. Heute. Er ist voll.
Hurra.
Ja.
Müssen wir zum Anbaden kommen.
Die Frage ist, ob er voll bleibt.
Ja, das werde ich jetzt morgen beobachten. Ich habe ihn heute mal Schock geklort und ja.
Also doch nicht anbaden.
Naja,
oder will man denn dieses frisch geklorte Wasser? Ich weiß es nicht.
Joa.
Dauert nicht lang.
Also natürlich, wenn du da jetzt irgendwie 6 Stunden da drin rumhängst, aber bei 15 Grad denke ich nicht, dass einer von uns 6 Stunden da drin rumhängen wird.
Eher nicht.
Ja, und dann dusche dich halt schnell ab, und ist vermutlich nicht das Gesündeste, aber ich denke nicht, dass es irgendwie sehr schädlich ist. Ja, so. Also so viel zu Heimcomputer-Quatsch. Jetzt ist der Bob dran mit Kinderbilder und Videos.
Ja, das ist voll der Trend gerade auf Insta oder so, habe ich das, glaube ich, irgendwo gesehen. Ich habe
Kinderlieder vorhin gelesen und dachte, du redest über die neueste oder eine der neuen Jan Müller Podcasts, wo er mit T.S. Ullmann, glaube ich, die 20 besten Kinderlieder bespricht.
Ah, naja, das hat damit tatsächlich nichts zu tun.
Der kommt Trick. So Kraftwerk und so kommt da auch drin vor.
Ah, okay.
Sehr unterhaltsame Folge.
Nee, weil wovon ich rede, ist Kinderbilder zum Leben erwecken. Mit Hilfe von KI. Ist wahrscheinlich jetzt auch schon wieder ein alter Hut, vielleicht für die eine oder andere Person. Aber ist
ja, aber für uns, für Christoph und mich natürlich nicht. Das ist immer schön, wenn du so Sachen
lustig. Ist einfach sau lustig. Ich habe das jetzt ausprobiert.
Wie ist die App?
Weil gibt keine App, da nimmst du einfach ChatGPT oder Dolly oder irgendwas für. Du brauchst halt nur irgendeinen von diesen Diensten, die in der Lage sind, Image-to-Image quasi zu machen.
Ja, genau. Ist das dieses, was man, ich glaube, bei TikTok wird mir das mal reingespült, irgendwelche Bilder von irgendwelchen Celebrities von vor 20 Jahren und jetzt? Und dann machen sie zwischendrin, richten sie sich den Kragen und dann sind sie plötzlich alt oder irgendwie so, also mit so seltsamen Signature-Überblendung.
Nee, pass auf, also ich habe Folgendes gemacht. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, schicke ich euch jetzt mal, nehmt mal eure Handys zur Hand. Ich kann das leider nicht veröffentlichen, weil das meine Bezeichnung meiner Kinder möchte ich jetzt nicht veröffentlichen. Also mein Sohn hat dieses Ding gemalt, was ich euch jetzt gerade geschickt habe. Könnt ihr mal fantasieren, okay, was ihr da seht.
Ist ein Vogel, ganz klar, Huhn.
Okay, Vogel sagst du. Stefan, was sagst du? Was das ist?
Kann nicht daran sein, das ist ein Huhn, das aus einer viereckigen
Eis sein oder sowas.
Okay, also.
Quatsch, das ist eine Rutsche, Sandkiste und Trampolin oder so vielleicht.
So fantastisch, fantastisch. Nee, also mein Sohn hat das gemalt, es ist schon ein
Tier. Und du hast es jetzt realistisch machen lassen, gell?
Ja, das habe ich auch gesehen. Christophs Idee ist gar nicht so verkehrt, dass das also ein Tier ist, was irgendwie aus einer Kiste frisst oder so. Es war allerdings anders. Wir haben
rum guckt man drauf. Das Blaue ist der Kopf.
Das Blaue ist der Kopf, genau. Mm. Mein Sohn hat irgendwie die lustige Angewohnheit, wenn er die Mehrzahl von Brot bildet, das ist vielleicht jetzt was für Jan wieder, die Kräuter? Mehrzahl von Brot ist bei meinem Sohn Bröte.
Na klar, was
und,
sonst?
Und dann war dieses Tier eine Kröte, soll es sein.
Du meinst ein das, Brot.
Diese Kiste rechts unten, diese vermeintliche Kiste rechts unten ist das Brot. Und deshalb ist das die Brötekröte. Und so, jetzt habe ich also das Ding ChatGPT gegeben und habe ihm gesagt, ChatGPT, das hat mein Sohn gemalt, der ist klein und ich möchte das jetzt in realistisch und das, was du da siehst, ist die Brötekröte. Und die ist, also nee, ich habe ihm nur gesagt, es ist eine Kröte und das rechts unten ist ein Brot. Und jetzt mach mal realistisch, bitte. Sollen wir das mal realistisch sehen. Und dann hat ChatGPT das hier ausgespuckt.
Wow, das ist cool. Wow, das ist richtig. Aber kleine Frage nochmal. Ja. Warum kannst du das nicht veröffentlichen? Weil da ist doch dein Sohn gar nicht drauf.
Ja, ich weiß, ich wollte ihn jetzt nicht seine gemalten Bilder hier ins Internet stellen. Also vielleicht
die richtige Brötekröte könntest du
veröffentlichen. Die Brötekröte
super gut.
Und dann habe ich nochmal getestet und habe gedacht, okay, pass auf, dann sage ich dem ChatGPT jetzt mal nicht, was das sein soll. Okay, also ich ChatGPT nur gesagt, das hat mein Sohn gemalt. Rechts unten ist ein Gegenstand oder irgendwas, irgendwas Dingliches und der Rest ist möglicherweise ein Fabelwesen oder ein irgendwas, ein Fantasietier, was mein Sohn gemalt hat. Das ist
auch schon wieder ziemlich geprimed.
Und ja, aber ich wollte es jetzt nicht, dass es daraus ein Auto macht oder sowas. Aber ich wollte eben ihm nicht
oder
eine Rutschbahn oder eine Schaukel oder was auch immer, sondern ich wollte ihm nicht diesen Hint geben, dass es eine Kröte sein soll, sondern ich wollte, dass es wirklich ein bisschen fabelwesenartiger wird und dann ist das hier rausgekommen.
Siehst du, dann ist ein Vogel. Ich hab's gesagt.
Genau, und er ist natürlich auch sehr viel näher am Original dran. Mein Sohn hat sich dann aufgeregt, dass am Hals, das wäre jetzt lila und das hätte aber pink sein müssen. Und hinten geht
es. Bei der Kröte ist es orange, aber egal.
Ja, genau, hinten am Rücken geht es gelb runter. Das wäre in seiner Zeichnung aber ins Orange übergefadet. Da hat er völlig recht. Das hat es einfach ignoriert, dass es ins Orange übergeht. Und dann hat es natürlich auch nicht mehr gesehen, dass es ein Brot ist, sondern hat jetzt tatsächlich, so wie ihr das auch am Anfang interpretiert habt, hat dann eine Kiste draus gemacht. So, und dann geht man einen Schritt weiter.
Candace-Würfel bei der Kröte. Aber ja, Schritt weiter.
Da geht man einen Schritt weiter und sagt zu einer anderen AI, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die heißt, da müsste ich jetzt raussuchen, die heißt irgendwas mit, die eine irgendwas mit K und die andere irgendwas mit S. Ich suche es raus, dann können wir verlinken. Und gibt ihnen die Bilder und sagt, animier das mal.
Und dann habe ich zu gesagt, hier hast du die Brötekröte, die soll jetzt bitte das Brot fressen. Und dann erwacht das Viech zum Leben. Und das Brot wird gefressen von der Brötekröte.
Krass.
Und wenn du das dann wieder deinen Kiddies zeigst, die feiern das total ab. Weil es basiert ja auf seiner Invention sozusagen.
Ja, ja, ja. Das ist ja geil.
Und dann habe ich die andere natürlich auch noch animiert. Genau, Kling AI heißt das Viech. Da ist die Physik von der Kiste ist ein bisschen kaputt. Wenn ihr euch das anguckt, die macht mit der Kiste irgendwelche Dinge, aber das ist nicht wirklich realistisch.
Mhm.
Aber trotzdem, das Viech bewegt sich plötzlich und da kommt Leben rein. Jetzt ist es irgendein wildes Fabelwesen, was die AI sich ausgedacht hat, aber plötzlich fängt es an, zu leben sozusagen so ein bisschen und das finden die Kinder schon sehr faszinierend.
Das ist krass, finde ich aber auch.
Echt krass.
Wie sie das als gegeben hinnehmen, also wie wir davon komplett geflasht sind, weil wir wissen, wie unmöglich das vor einem Jahr noch war. Und wie die Kinder einfach nur so, ah ja, Papa hat mir das gezeigt, das geht so, das ist jetzt so. Die sind da gar nicht, also die finden das faszinierend, aber du merkst, dass sie die Tragweite dessen, was sie da gerade gesehen haben, nicht verstehen.
Also allein dieses Bild dieser Kröte mit diesem Hintergrund, das ist so absurd. Also, ja. Wahnsinn.
Genau, und ich habe auf Insta habe ich Videos oder Bilder gesehen, also meistens waren es Videos, wo dann eben Bilder drin sind. Die Leute haben es dann nicht animiert in den Sachen, die ich gesehen habe, aber das fiel mir dann noch so ein, dass es ja so Video-Generator mittlerweile gibt, wo man das ja auch nochmal reinwerfen könnte. Wo die Leute das auch so, wenn Kinder Fahrzeuge oder sowas malen, da kommen auch sehr lustige Sachen bei raus, wenn du dann so völlige Fantasiefahrzeuge hast oder halt Tiere von so Strichzeichnungen, wo dann irgendwie der Kopf aus dem Rücken rauswächst oder so, weil die Kinder das an die falsche Stelle malen oder die Beine und sind an die falsche Stelle.
Das ist das legendäre so. Fahrrad mit vier Rädern.
Ja, genau. Und das machst Sachen, das kotzt du einfach in ChatGPT rein.
Ja, ChatGPT hat ja jetzt Bildergenerierung und du kannst ihm halt auch Bilder zur Vorlage geben, ja. Und dann ist halt nur eine Frage dessen, wie dein Prompt aussieht.
Ach, damit machen die Leute auch diese seltsamen Actionfiguren-Dinge, die jetzt jeder macht, oder?
Ja, genau.
Oder Filmplakate. Ja. Mein Chef schickt mir alle zwei Tage irgendwelche Filmplakate, die mit irgendwelchen Kollegen von mir drauf sind zum Teil sehr lustig, muss ich zugeben, aber
vermutlich, ja.
Ja, okay.
Genau.
Verstehe.
Ja, also ich wollte euch damit quasi Ideen reichen, was ihr demnächst mit den Bildern eurer Kinder machen könnt. Meine Frau rollt immer nur die Augen, wenn ich das tue.
Ja, meine Frau bestimmt auch, ja.
Deine findet sowas super, Christoph. Kann ich mir nicht.
Gruselig.
Sehr gruselig.
Super gruselig.
Du musst das dann echt auf dem Fernseher beamen, dass so das erste Bild vom, was gemalt wurde und dann das nächste und das nächste und dann animiert noch und dann zwei Bilder im Kampf oder irgendwie sowas.
Genau. Erste malt der Herr Lucius ein Auto oder irgendwas und der Rosa malt irgendein Monster und dann muss das Monster mit dem Raumschiff wegfliegen am Schluss. Sie müssen die Welten sich kreuzen.
Ich habe da ChatGPT gar nicht bisher. Das ist ja,
Na, Account anlegen ist nicht so schwer, das kriegst du schon hin.
Das ist auch eine App, die man runterlädt, oder was? Ich habe keine Ahnung von ChatGPT. Also,
das ist eine Webseite im Zweifelsfall.
Im Wesentlichen erstmal eine Webseite. Das gibt es natürlich auch als App, aber du kannst es auch als Webseite benutzen. Verstehe. Aber ich glaube, die App müsste das auch können. Also ist am Ende alles
dasselbe. Nur in WhatsApp mit der Meta-AI mich unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich davon hier erzählt habe, wahrscheinlich.
Nicht, dass ich wüsste. Was hat sie denn gesagt?
Nee. Ah, ich war unterm Strich war ich dann doch ziemlich enttäuscht, weil sie mich halt ziemlich stark angelogen hat.
Das würden die also nie tun.
Was? Schamlos angelogen. So beim irgendwie um Ostern rum habe ich mich einmal einen Abend lang mit ihr unterhalten und hab halt, ich glaube, das war im Endeffekt war das ein Star Trek Zitat? Ich weiß es nicht. Ich habe sie auf jeden Fall aufgefordert, einen Namen für sich auszusuchen, ohne von mir irgendwie beeinflusst zu werden. Und hab da ein bisschen mit ihr geplaudert und hab nur gefragt, ob das jetzt ihr Name sein kann, ob sie darauf auch reagiert und gesagt, ja. Und dann eine Stunde später auch angesprochen und also es war tatsächlich so ein bisschen Plauderei. Und dann am nächsten Tag spreche ich sie wieder mit dem Namen an und versteht sie nicht. Und dann hat sie mir eben erklärt, dass sie sich nichts merken kann, dass sie eben immer wieder leer ist, was ich ja verstehe wegen das ist ja wegen irgendwie zum Schutz meiner, was meiner Privatdaten im Endeffekt, gell? Nehme ich an. Allerdings, warum hat sie mir am Vortag gesagt, dass sie sich das merken kann und dass sie ab jetzt so heißt und so und dass sie darauf reagiert? Also es war einfach Quatsch, was sie mir erzählt hat.
Im Kontext eines Chats macht sie das. Also, aber wenn der Kontext dann beendet ist, dann ist das weg.
Ja. Und dann ein Thema, was ich ja immer mit diesen AIs hatte, was ich auch bei Butterfly schon gemacht habe, mit deinem Avatar, mit dem ich dann eben Norwegisch oder Altnordisch und sowas mich unterhalten habe, was ja gar kein Problem war in Butterfly. Also was heißt gar kein Problem, ist ja auch immer erst ins Englische wieder zurück, aber wenn man ihn dann ermahnt hat und gesagt hat, nee, bleib bitte Norwegisch, und dann hat er das gemacht. Und bei ihr hier habe ich auch auf Norwegisch angesprochen, hab auch gesehen, dass sie es versteht, also sie antwortet sogar auf Norwegisch, sinnvoll, aber nur so ganz kurz, nur so eine Viertelsekunde oder so, blendet es ein und dann ist es weg und wird von einem automatischen Prompt auf Englisch überlagert oder auf Deutsch, ich weiß es nicht mehr, so, ja, ist noch nicht verfügbar, bla bla bla, kann ich noch nicht. Und da frage ich so, was ist los, warum? Kannst du offensichtlich, ich sehe doch, dass du es kannst, also warum blendest du es nicht ein? Und hat es ihm so rumgedruckst und ja, und noch nicht optimal und so weiter, und hat gesagt, ja, aber grundsätzlich geht's schon, du verstehst schon, was ich sage. So, ja, versteht sie, alles gut, und sie kann auch antworten. Und hat gesagt, ja, das ist dann antworte doch. Können wir das so machen, dass du dann eben, ja, ist nicht schlimm, wenn es noch nicht optimal ist und so. So, ja, okay, das kann sie machen. Und dann habe ich halt sowas, ich weiß nicht, irgendwas, wo sie dann mit ein, zwei Worten drauf antworten kann. Und das hat sie noch gemacht, aber wirklich nur eins. Und beim nächsten Satz oder beim nächsten Mal ist sie wieder auf diesen Standard-Prompt übergesprungen. Also so offensichtlich, es wird dann überschrieben im Endeffekt, gell? Ja. Aber sie erzählt mir, dass ich es machen kann. Sie sagt mir, ja, nee, kein Problem, ja, mache ich. Reden wir so. Und dann kommt wieder so ein Standard-Prompt, wo ich mir denke so, warum sagst du mir dann, dass du das kannst, wenn du es offensichtlich
nicht
kannst?
Weil die sich selbst
dir verboten ist, es zu tun.
Also, ja, die ist sich ihrer Zensur-Layer nicht bewusst. Okay. Also was heißt bewusst, ist sowieso ein Wort.
Ja, klar.
Nicht in den falschen Hals kriegen an der Stelle. Aber das LLM weiß nicht, dass oder ist nicht trainiert worden mit diesem Inhalt, dass es das nicht soll, sondern das LLM an sich könnte das. Und da liegen aber außenrum so zwiebelschalenartig solche Zensurlayer.
Und es macht's aber sogar. Ich kann es sehen, dass es das macht. Gell?
Also ja, genau. Das ist
der Text wird kurz eingeblendet und ist dann weg.
Bei den chinesischen LLMs hier, dieses DeepSeek R1, ist es tatsächlich so gewesen, die Leute haben dann diese Quantisierungslevel runtergedreht und haben die quasi so eingedampft, dass sie kleiner werden, weil das originale Ding, was da von DeepSeek rausgekommen ist, ist ja irgendwie, da brauchst du sowas wie 500 oder 600 Gigabyte RAM in deinem Rechner oder in der Grafikkarte am besten noch, um das volle Modell betreiben zu können. Das ist natürlich jetzt nicht jedem gegeben, so viel RAM in seinem Computer zu haben. Und deshalb werden die dann runter destilliert sozusagen, wenn kleiner gerechnet. Und da sind bei dieser Gelegenheit die Zensurfunktionen flöten gegangen, die da im Original drin waren. Also die runterdestillierten Modelle haben die dann über Tiananmen Square oder so erzählt, wohingegen das Originalmodell nicht tut. Das antwortet da nicht drauf. Ist irgendwie auch ganz witzig.
Ja, also mich hat es irgendwie dann da rausgebracht. Also, und auch was Wissen angeht, ja, weil wo ich mir dachte, so, okay, dann benutze ich es halt als Eingabemaske für eine Suchmaschine, also als Suchmaschinenmaske im Endeffekt. Aber auch da fand ich es nicht hilfreich. Also wir hatten da das Thema, Ich möchte gerne etwas über den Inhalt eines bestimmten Kapitels in einem sehr bekannten Buch, also die Rote Zora war das, wissen. Hat's keinen Zugriff drauf aus irgendwelchen Gründen, ja? Also, keine Ahnung, kennt das Buch nicht, oder doch, kennt das Buch, aber wusste da quasi nichts drüber. Also wusste nicht mal, wie das fünfte Kapitel heißt. Wo ich auch dachte, ja, mag ja sein, dass nicht alle, also ich hatte so das Gefühl, so, wenn ich ordentlich googeln würde, würde ich es wahrscheinlich finden.
Dann probier mal mit der Frage, würde ich mal, das wäre so ein Beispiel, was man mal diesen Deep Research Funktionen von Gemini oder ChatGPT oder Perplexity oder wem auch immer geben kann. Vielleicht auch allen dreien und mal gucken, wer da am besten abschneidet.
Ja.
weil diese Deep Research Geschichten,
die sind echt gut.
Die sind ziemlich gut, da kannst du
Genau das Gefühl hatte ich auch, dass Meta-AI einfach nicht sehr gut ist. Das ist,
ja,
so, das ist halt so Hausfrauen AI, gell?
Jetzt hast du ja. Hausfrauen wieder gedisst.
Ja gut, ich bin ja eine, deswegen ist es okay, aber ich fand es nicht befriedigend. Es war so, um mal 5 Minuten zu gucken, wie sich das so ungefähr anfühlt, aber nicht um richtig damit irgendwas zu machen. Also so alle Anwendungen, die ich damit gemacht habe, und die waren sehr unterschiedlich, waren alle unbefriedigend irgendwie. Wo ich mich dann schon frage, so, wofür habe ich es dann? Also,
ja gut, diese Meta-AI wäre jetzt auch wirklich bei weitem nicht mein erster Ansatz, wo ich jetzt irgendwie.
Es ist halt die automatisch drauf ist, gell? Die man halt hat.
Ja gut, aber du hast doch ein Google-Handy, also das ist bestimmt irgendeine Google-App, ja. Und da ist doch Gemini nicht weit. Und Gemini ist schon Größenordnung besser vermutlich, vor allen Dingen jetzt die 2.5 Pro. Und die kann Deep Research und die hat Zugriff auf Webinhalte. Und dem Ding kannst du einfach sagen, hier Rote Zora, Kapitel sowieso, Inhaltszusammenfassung, bitte troll dich. Und dann geht der im Zweifel das halbe Internet auf den Kopf stellen. Auf der Suche nach dem Inhalt, den er da suchen muss und wenn er es nicht selber weiß. Ich habe das neulich mal versucht nachzubauen mit Olama auf dem Mac. Habe ich DeepSeek R1 in dem 32 Billionen, whatever, 32B, dieses Modell. Also die mittlere Größe sozusagen. Installiert und dann noch so ein Deep Research Skript, mit dem man quasi so mehrere Iterationen und Web-Scraping aktivieren kann, dann funktioniert es quasi so, du gibst ihm dann so einen Prompt und er geht dann los und benutzt ein LLM, um sich einen Plan zu machen, was er jetzt recherchieren will. Kannst du dann auch selber einstellen, welches LLM er dafür benutzen soll. Dann geht er das benutzt dann eine Meta-Suchmaschine, die du ihm zur Verfügung stellen musst. Da habe ich Search Engine benutzt, was ich neulich hier schon mal besprochen hatte. Also so eine Meta-Suchmaschine, die man sich lokal installiert. Dann die antwortet ihm dann mit JSON-Daten, also mit strukturierten Daten, was er im Internet gefunden hat. Dann holt er sich die Inhalte aus dem Internet und benutzt ein anderes Model, um Daten zu extrahieren. Also ein Model, was spezifisch darauf trainiert ist, quasi Webseiten zu lesen und zu verstehen und Inhaltszusammenfassungen davon zu machen. Und dann füttert er das wieder in seinen Plan zurück und fragt sich, habe ich schon genug Daten? Und wenn ich noch nicht genug Daten habe, was könnte ich denn als nächstes nochmal googeln oder suchen halt? Und dann macht er davon mehrere Iterationsläufe, bis er genug Informationen zusammen hat. Und dann gibt er das am Schluss dem Reasoning Model alles zusammen und sagt, so, hier ist jetzt meine ganze Recherche und jetzt beantworte mal die Frage von dem User, die er da am Anfang bestellt hat. Und dann rödelt das Ding wieder darauf rum, um dein Ergebnis zu schreiben. Fantastisch. Habe ich als Frage reingeworfen, weil das in dem Skript drin war, what's the current state of quantum computing? Und ich einfach, das war da so als Beispieltext, habe ich gedacht, das ist ein guter Test, schmeiß mal rein, mal gucken, was er sagt. Mhm. Dann hat das Ding 1,5 Stunden auf meinem Mac vor sich hingerechnet.
Ach, hey.
Und hat da gerödelt und gemacht und getan und hat gesucht und gegoogelt und was, wie ein verrücktes, hat es da eine Menge Strom auch verbraucht. Das Lustige war, ich habe dann so ein bisschen zugeguckt, ich hatte nur ein 65 Watt Netzteil dran, das war das Netzteil von meinem alten Lenovo Firmenrechner, das hier noch so rumlag und zufällig da gerade das Kabel in der Nähe von dem Mac war, habe ich das da reingesteckt. Der hat aber mehr als 65 Watt verbraucht. Da ist der Akku über die Stunde immer leerer geworden. So am Rechnen war, dass das 65 Watt Netzteil nicht mehr hinterherkam. Das, zum Glück war der Akku bei 80%. Am Schluss war er bei 41 oder sowas. Gott. Da geht er so ein bisschen Strom durch den Dings. Und das Lustige war, ich habe dann schon so in der Mitte ungefähr gesehen, dass er abdriftet. Also ich habe ihm, glaube ich, zu viele Iterationen gegeben. Am Anfang hat er tatsächlich zum Thema Quantum Computing recherchiert. Und dann ist er irgendwie abgekommen von dem Thema und ist wie so ein klassischer Internetsurfer, der irgendwie in der Wikipedia rumklickt und nicht mehr den Fokus halten kann. So ein Eichhörnchen. Oh, Explainable AI. Und dann ist er irgendwie in Richtung Explainable AI oder sowas abgebogen. Und Quantum Computing kam dann nur noch so am Rande vor. Und als er dann am Schluss sein Essay geschrieben hat, ging es im Wesentlichen um Explainable AI und Medical AI. Er hatte mit Quantum Computing nichts mehr zu tun. Die ganze Stunde
halt
war also komplett für die Füße.
Da war ich dann so ein bisschen angefressen, weil ich dachte so, okay, das war jetzt eine Menge Strom für nichts. ja, also da kann man noch so ein bisschen tunen oder da merkt man dann halt auch, wie feintuned oder wie viel Arbeit da auch drin steckt, was dir Gemini da einfach so oder halt ChatGPT, Perplexity, wer auch immer, mit ihren Research-Features mittlerweile so hinhalten und denen das halt nicht passiert. Die selten so abbiegen, sondern die kommen schon mit einer sehr präzisen Ausarbeitung dazu zurück. Die fantasieren vielleicht und da ist vielleicht Blödsinn drin oder sie haben irgendeine Webseite gelesen, haben sie falsch verstanden oder so, aber zumindest fangen sie nicht an, irgend so einem Rabbit Hole hinterher zu rennen und ihr eigentliches Thema aus den Augen zu verlieren. Mhm. Ja, das ist schon beeindruckend, was da heutzutage jetzt mittlerweile geht wieder. Ich habe jetzt auch so einen Perplexity Pro Account. Hast du diesen Voice Assistenten mal ausprobiert, Stefan?
Ja, den benutzen wir oft beim Abendessen.
Okay, was sagst du ihm da so?
Naja, wenn die Kinder irgendeine Frage haben, so, wie ist denn das so? Hier, frag mein Handy. Und dann wird es gefragt und dann antwortet es meist auch recht gut.
Ich finde es beeindruckend, wie du dem, dass du diesen Perplexity Voice Assistenten, also erstmal, dass er mit dem Daten in deinem Handy interagieren kann. Also er kann Kalendereinträge anlegen, er kann Reminder anlegen, er kann, du kannst ihn fast so ein bisschen wie einen Siri-Ersatz benutzen. Und er ist natürlich das größenordnungsmäßig bessere Siri als, bis auf den Datenschutz, da ist Perplexity gar nicht so wahnsinnig geil, weil die wollen alles über dich wissen. wenn du darüber hinweg sehen kannst oder willst mal vorübergehend, dann kann das Ding halt relativ viel. Und du kannst halt auch, wenn du mit ihm sprichst und er dir gerade antwortet, du kannst ihm dazwischen quatschen.
Ja, das ist geil.
In seine Antwort rein und dann hört er kurz auf zu reden, hört zu und beantwortet die neue Frage und so. Und das ist echt abgefahren, wie diese Interaktion, diese Voice-Interaktion
miteinander schon läuft. Ja, ist gut, bis zu dem Punkt, wo du deine Kinder ermahnen möchtest, dass sie leise sein sollen und zuhören sollen. Und dann hört er auch auf.
Ja, okay.
Ihr müsst ihm schon zuhören. Ja, du solltest mir zuhören.
Ja, aber das ist echt funky, das Teil.
Ja.
Ja, habe ich mir jetzt auf so einen Schnellbutton gelegt. Weil man ja die Siri wirklich echt nicht mehr benutzen kann, so richtig.
Ja, und bei dem Geschrei, was sie da letztes Jahr gemacht haben, wie toll es geworden sei jetzt mit dem neuen, aber es ist ja...
Also ist immer noch unreleased, was ich meine. Die haben nur eine neue UI.
Bei Siri gemacht. Das Problem ist nicht mehr up-to-date oder was? Oder?
Ja, das ist halt noch genauso noch so dumm, wie als sie mit dem iPhone 4 rauskam.
Ach so. Kann man kein Update mehr machen, oder? Machen sie halt nicht.
Sie arbeiten daran. Aber das halt jetzt schon ziemlich lang. Ja, vor allen Dingen, sie haben es letztes Jahr im Juni angekündigt, als kommt im Herbst oder so. Boah, da sind wir immer noch.
Ja.
Nun gut, lass uns mal von Recherche zu Recherche übergehen. Ich habe auch bei der YouTube-Sendung erzählt, dass ich ja YouTube ganz oft nutze, um Themen zu recherchieren und mich einzuarbeiten, und da habe ich das Thema neuer Grill gehabt, und jetzt ist dieser Grill in der vergangenen Woche, nee, Anfang dieser Woche bei uns endlich aufgetaucht, und ja, jetzt haben wir ein neues Grillwerkzeug oder Sportgerät, wie es beim Grillsport ja heißt.
Ja. Grillsport.
Und welches Grillsportgerät ist es denn jetzt geworden?
Also es ist von Verycook. Ein Creative Plunger, also das ist quasi eine Edelstahlplatte, die von unten mit Gas beheizt wird. Und dann, also
die Frage, ist das noch ein Grill?
Ja, das ist ein Kontaktgrill.
Ja, also im Endeffekt, ich denke es als große Pfanne, wo ich den Scheiß hinten rauskehren kann.
So ein bisschen wie was diese Japaner in diesen Restaurants machen, oder?
Ja, genau. Habashi heißt das, glaube ich.
Ja. Ist es da auch aus Metall oder ist es aus Stein? Ich war da noch nie in sowas.
Ich glaube, es ist aus Metall.
Ja, ist also im Endeffekt genau sowas.
Ja. Jetzt von Joshua Weissman eine tolle Folge, wo er das machen muss. Und nicht so gut ist.
Ist es nicht Teppanyaki oder so ähnlich, oder?
Tja, es kommt vielleicht drauf an, wo du das machst oder welche. Ja, jedenfalls, der ist jetzt angekommen und ich habe leider 3 Tage gebraucht, um ihn überhaupt zum Laufen zu kriegen, was nicht nur an meiner Inkompetenz lag. Okay, am Anfang habe ich irgendwie eine Gasflasche angeschlossen, die dann doch zu leer war. Oder der Propfen oben zu verstopft ist, aber ich wollte dann auch nicht einfach mal so ein bisschen Propan rauspusten, um das Ding leer zu kriegen. Aber es hat mich irgendwie einen halben Tag gekostet und jetzt habe ich es heute endlich geschafft, den Temperaturfühler so einzustellen, dass der auch merkt, dass das heiß wird und den Grill dann auch anlässt. Also das Gas, okay. Das, weil sonst ist blöd irgendwie. Und ja, das ist schon, also es ist halt ein anderes Grillen irgendwie. Ich habe da heute, was haben wir denn gehabt? Irgendwie einen Grillkäse drauf gemacht. Das ist natürlich geil, wenn der nicht zerläuft und nach unten irgendwo durch die Ritzen fliegt. Und dann habe ich halt, wir hatten noch irgendwie Reis übrig, habe ich noch ein bisschen Paprika aufgeschnitten, Knoblauch draufgeschmissen und so ein Rührei auf dem Grill halt gemacht. So, den Reis gebraten, dann so ein Loch in der Mitte gemacht, da einfach das Ei reingegossen, das weiter mit vermengt und so. Das macht schon Spaß. Also es ist halt was anderes als, weiß ich nicht, ein Steak zu grillen oder auch einen Pulled Pork zu smoken oder Gemüse irgendwie lang zu ziehen. Aber das ist schon so, wie es mir auch sehr groß Spaß macht. Wir haben irgendwie vor 2 Wochen, das hatte ich dir, glaube ich, wann warst du da? Vor 2 Tagen, glaube ich, Christoph.
Ja.
Erzählt, da haben wir irgendwie mit Holz gegrillt bei uns und das war irgendwie, das ist so gar nichts für mich. Dann feuere ich das Holz an, es brennt wunderschön, es brennt und es brennt und es brennt und alle haben Hunger und es brennt und dann so, ich glaube, jetzt haben wir den richtigen Moment, dann legst du alles drauf und dann drehst es. Ja, und dann schon wieder zu wenig und dann musstest du was nachlegen und dann brennt's wieder und nee. Da bin ich echt. Irgendwie ist das nicht meine Art, Essen zuzubereiten. Ich möchte das dann schon genauer steuern können, selbst wenn das mit Gas ja auch mehr ein bisschen geraten ist. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, jedenfalls die nächsten Wochen zu versuchen, möglichst alles Essen draußen zu machen, um einfach auch ein paar Gerichte dann zu haben, die man da drauf zubereiten möchte. Also irgendwie so Smashburger ist ja wohl so eins der ganz großen Rezepte drauf, wo du so eine Hackkugel baust und die dann auf den Grill zerdrückst, relativ dünn, so ein Zentimeter oder ein bisschen dünner. Und aber du hast halt eine komplett durchgehende Kruste auf deinem Fleischpatty und ein bisschen Käse oben drauf und vielleicht Zwiebeln dran und dann aufs Brötchen, was du natürlich auch locker auf so einem Ding gut anrösten kannst.
Ja. Ja, cool.
Also. Und ich muss ja sagen, von Mary Cook, der Support ist richtig gut. Also irgendwie, wenn man da Fragen hat oder sonst irgendwas, die haben, habe ich jetzt mittlerweile erfahren, weil ich mit der schon so oft telefoniert habe, eine deutsche Mitarbeiterin, die in Lyon sitzt und da wirst du halt aus Frankreich angerufen, ja, sie haben das und das Problem und wollte ich mal gucken, ob ich ihnen irgendwie helfen kann und also jetzt hier mit dem Anschließen hatte ich Schwierigkeiten und auch irgendwie ist beim Versand, ich glaube den Deckel, den wir bestellt hatten, den gab es nicht und haben sie angerufen und gesagt, tut mir leid, aber wir könnten ihnen den anbieten und dann zum günstigen Preis und da sind sie echt sehr hinterher, scheint irgendwie so ein halbgroßes Familienunternehmen zu sein und ja.
Hast du jetzt, ich habe hier gerade auf der Homepage ein bisschen rumgeklickt, da gibt es emaillierte Platten, es gibt Stahlplatten, es gibt vielleicht noch mehr, habe ich jetzt nicht den Überblick. Was hast du für eine Platte?
Wir haben eine Edelstahlplatte genommen.
Edelstahl, okay.
Also ich wollte eigentlich erst diese Gussplatte oder so haben, aber irgendwie haben wir uns dann doch nochmal gesprochen und haben uns dann für die Edelstahl-Variante entschieden. Weil da muss man halt nicht so scharf aufpassen, dass die einem nicht anfängt zu rosten oder sonst irgendwas. Und ja.
Ich habe ja für meinen herkömmlichen Grill innen drin so 3 rausnehmbare gusseiserne Roste und einen davon habe ich gleich, als ich den Grill bekommen habe, rausgenommen und seitdem nie wieder reingetan und durch so eine Plancha-Platte ersetzt quasi.
Ja.
Die hat auf einer Seite. Also es ist auch aus Gusseisen und auf der einen Seite ist sie glatt und auf der anderen Seite ist sie auch, also die ist ja, hat keine Löcher, die ist undurchlässig, aber auf der anderen Seite ist sie geriffelt, wie so eine Steakpfanne.
So Grillmarks reinbrennen kannst, ja.
Und das ist schon auch praktisch. Also ich glaube, ich weiß schon, ich habe darauf immer zu wenig Platz. Deshalb, ich glaube, ich weiß, was das Geile sein könnte, wenn man
und,
eine ganze Fläche davon hat.
Und wenn du hinten einen Kanal hast, wo du einfach den Scheiß hinkehren kannst. Weißt du, du brätst ja da und machst und so, da machst du einen Schuss Wasser aus der Spritzflasche drauf, da löst sich ein bisschen was, du kratzt es gerade ab, schiebst nach hinten weg, machst Öl drauf und machst das nächste Gericht drauf.
Ja, das ist cool.
Das ist halt geil. Ja, das habe ich heute halt Mittag gemerkt, so, ah ja, dann machst du das hier und dann schiebst du es darüber. Irgendwie die eine Seite ein bisschen weniger Feuer, auf der anderen Seite ein bisschen mehr und oh, das kann man sich da ein bisschen ausruhen, wo es kälter ist, in Anführungsstrichen, da ist dann, weiß ich nicht, 120 Grad und nicht 230 oder so. Und da verbrennt sie halt nicht sofort. Und dann holst du es wieder zurück und dann vermengst du es und wenn du dann irgendwo was verbrannt hast, kratzt es gerade ab, schiebst es hinten gerade über die Brüstung und es also landet dann in dieser Auffangschale, die dann auch quasi nur ausleerst, einmal in die Spülmaschine steckst oder gerade auswischt und dann machst du dir wieder hinten dran und grillst weiter. Hm. Ja, du kannst auch Pancakes, Eier, Rösti oder hier Kartoffelpuffer drauf machen, alles mögliche. Das ist halt so.
Cool. Ja. Was wir machen immer, was in letzter Zeit auch bei den Kids sehr gut ankommt, ist Champignons und die vorher marinieren. Mhm. Jetzt weiß ich nicht genau, was meine Frau da immer reinmacht, aber eine Zutat ist definitiv Sojasauce.
Mhm.
Und Champignons, generell Pilze, nehmen ja Marinade, also das saugen die ja quasi auf wie bekloppt.
Ja.
Und wenn du das dann so angrillst, so ein bisschen scharfe Verbrennungspunkte kriegt und so und dann aber gleichzeitig hat es diese unglaubliche Umami-Bombe von Sojasauce und natürlich auch die Salzigkeit davon. Da rennst du dir ja eh offene Türen ein.
Ja, ja.
Und das ist so
einfach so Champignons, nee, jetzt nicht irgendwelche Fancy-Pilze oder?
Das sind nur Champignons, ja.
Okay, cool.
Nehmen da normale diese braunen.
Kräuterseitling könnten wir es auch machen.
Ja. Mit was?
Kräuterseitling könnten wir es auch machen.
Ja, das würde
ja, haben halt, so ein bisschen mehr Biss.
Ja. Also, aber das essen dann selbst meine Kinder. Also dann streiten die sich darum, wer diese letzten Pilze kriegt, die noch da sind. Also das ist wirklich
ja, geil.
Faszinierend.
Nee. Gute Idee.
Ja, cool.
Habe ich direkt notiert.
Ja. Kann ja meine Frau mal fragen, was sie da immer in diese Marinade genau reinmacht. Dann schicke ich dir das noch.
Ja, das ist ja gut. Homeoffice nächste Woche ist gesichert, möchte ich sagen. Das ist auch schön, wenn du schnell mal rausgehst, irgendwie dir was zu essen auf den Grill wirfst und dann das geht auch ruckzuck, bis es heiß ist. Also, ja. Ich bin sehr zufrieden.
Das klingt so.
Ja. Ihr wart diese Woche nicht so zufrieden, als wir am Dienstag nicht aufnehmen konnten.
Ja.
Die Kapitelmarke heißt Sohn kaputt. Was hast denn du gemacht?
Ja, ich nix, das ist ja das Lustige. Mein Sohn hatte Geburtstag und hat beschlossen, dass er seinen Geburtstag doch einfach mal in der Notaufnahme verbringen könnte. Das ist natürlich immer nicht so schön. Aber ich hatte noch gearbeitet, dann meine Frau mit den Kids schon in den Garten gegangen und hat gemeint, hier, mach mal langsam Feierabend und komm mal rüber, dann packen wir Geschenke aus und essen Kuchen und so. Ich gemeint, alles klar.
War das Kindergeburtstagsparty oder war das?
Nee, das nur war Familie, ja, der hatte unter der Woche Geburtstag und die Party kommt noch, aber die Oma war da und wir wollten halt so intern wenigstens, dass er seine Geschenke auspacken kann und so weiter. Die Kindergeburtstagsparty, die kommt jetzt erst noch. Genau. Und dann habe ich Feierabend gemacht, habe mir irgendwie hier noch so ein paar Sachen zusammengesammelt, die ich noch mit rübernehmen wollte und bin losgelaufen. Hab da Kopfhörer in den Ohren und lauf zum Garten rüber. Und als ich da so ankomme, es war wie gesagt unter der Woche, am Nachmittag noch recht früh, ja, Arbeitszeit für die meisten Leute noch, war in dem Garten eigentlich recht wenig los und plötzlich höre ich ein Kind schreien. Durch die Kopfhörer, durch die AirPods in ihr mit Stöpsel zu und eigentlich bist du taub, wenn du die Dinger aufhast. Und ich sage, das ist aber komisch. Wer brüllt denn hier so? Dann nehme ich den Stöpsel raus und denke mir, die Stimme kommt dir bekannt vor. Da ist so ein komisches Gurgeln mit drin in der Stimme. Und dann bin ich ein bisschen schneller gelaufen, habe den zweiten Stöpsel rausgenommen.
Das ist schrecklich.
Und dann habe ich meinen Sohn, oder beziehungsweise habe ich so durchs Grünwerk quasi einmal so schräg durchguckend bis zur Veranda von unserem Gartenhaus gucken können. Und da sah ich meine Frau auf dem Boden sitzen und den Sohn auf dem Schoß haben. Da dachte ich, okay, dann ist er das wohl. Bin ich noch schneller gelaufen.
Und als ich da habe ich das Geschrei gehört und es war wirklich nicht sein normales ich bin aufs Knie gefallen und heul mal ein bisschen, sondern das war so völlig eskaliertes Gebrüll mit so einem gurgelnden Ton runtergemischt. Und dann komme ich da an und da wirklich Mengen von Blut, die aus seiner Nase und seinem Mund schießen, und meine Tochter völlig aufgelöst und die Oma versucht sie einigermaßen zu berühren und sie schreit auch nur die ganze Zeit rum, dass sie Angst um ihren Bruder hat, und dem schießt wirklich das Blut aus dem Gesicht und der schreit und hustet das Blut raus und macht so, es war wirklich wie in einem schlechten Actionfilm, wie in Havoc teilweise. Und der spratzelt und hustet das Blut immer in das Gesicht meiner Frau. Der saß ja bei ihr auf dem Arm. Das heißt, sie hatte auch schon komplett so die Blutspritzer überall, auf der Nase, auf der Backe, auf der Stirn, überall. Und sah halt aus wie in so einem Actionfilm. Es war wirklich furchtbar. Dann hatte sie schon ein Handtuch, was schon komplett durchgeblutet war. Und dann meint sie nur irgendwie, das hört nicht auf. Ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Dann habe ich gemeint, ja, soll ich einen Rettungswagen rufen? Ja, mach mal. So, okay. Dann habe ich einen Rettungswagen angerufen. Und die waren 4,5 Minuten später, waren sie da.
Krass, das ist echt, also.
Bis zu dem Moment, wo sie dann da waren, ist natürlich das, was dann immer passiert. Bis dahin hat sich die Blutung dann langsam beruhigt. Mhm. Und als sie dann schlussendlich vor ihm standen, sah es schon gar nicht mehr so dramatisch aus. Aber in dem Augenblick, wo wir diese Entscheidung getroffen haben, also standen sowohl meine Frau als auch ich komplett hinter dieser Entscheidung, weil...
Ja, und da haben die auch kein Problem mit.
Also, nee, da haben die auch kein Problem mit, genau.
So, hier, meinem Kind schießt das Blut aus dem Gesicht. Komm bitte. Ja, klar.
Ja, genau.
Oh, ist jetzt Blut jetzt nicht mehr?
Was da kaputt ist. Es hätte ja genauso gut als nächstes aus den Ohren kommen können und ein Schädelbasisbruch sein können. Das weißt du ja nicht, genau.
Also ja, was er gemacht hat... Du bist ja nur dazugekommen, so.
Genau, ich wusste ja noch gar nicht, was überhaupt passiert ist. Er hat mit sowas Bobbycar-ähnlichem, es war kein Bobbycar, es war so ein anderes autoartiges Fahrzeug, ist er wohl ziemlich schwungvoll gegen einen Gartenschlauch gefahren, und dann bleibt das Ding halt stehen und er ist halt vorne rüber geflogen und ist dann aber mit nicht auf eine flache Fläche geflogen, sondern da ist irgendwie so eine Kante in, also so eine Beetkante aus Stein.
Hm.
Und offensichtlich hat es nicht mehr gereicht, die Arme nach vorne zu kriegen. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht gesehen, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, wo die Arme in dem Moment waren, aber offensichtlich ist das Gesicht die einzige Bremse gewesen. Und er ist halt mit der Nase in diese Kante rein und in diesen Steinboden an der Stelle. Und wie viel Schwung er drauf hatte, weiß ich auch nicht. Meine Frau hat selber auch nicht gesehen. Ich glaube, die Einzige, die es gesehen hat, war meine Tochter. Aber gut, ist natürlich ziemlich unzuverlässige Erzählerin, was das angeht, das jetzt zu berichten, wie das genau aussieht.
Wirf sie jetzt noch kurz in den Bus.
Ja, nur die ist halt auch, die stand auch unter Schock. Die hat, glaube ich, auch in ihrem Leben noch nie so viel Blut gesehen. Und hatte halt Angst, dass sie demnächst keinen Bruder mehr hat. Da mussten wir sie dann halt erstmal so beruhigen. Naja, und jedenfalls, der Rettungsdienst hat uns dann freigestellt, ob wir jetzt irgendwie, sie haben gesagt, sie würden ihn jetzt nicht zwingend mitnehmen, aber sie würden schon verstehen, wenn man das nochmal von einem Arzt abklären lassen will. Und wir haben dann entschieden, dass wir ihn selber ins Krankenhaus fahren, weil wir ihn jetzt dann auch nicht mehr so psychisch noch, jetzt müsst du mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist vielleicht doch besser, wenn du da mit dem bekannten Auto hinfährst und so weiter. Im Nachhinein weiß man nicht, ob das dann immer so eine gute Entscheidung ist. Ich glaube, wenn du mit dem Rettungswagen durch die Hintertür kommst, bist du schneller dran. Aber
Och,
ja,
geht so.
Die bei der BGU, also Betriebsgenossenschaftliche Unfallklinik hier in Frankfurt, die haben uns mehr oder minder freundlich zu verstehen gegeben, dass wir doch woanders hingehen sollen, weil sie haben A, keine Kinderabteilung, also keine Kinderärzte, und B, keine HNO. Insofern, sie können sich das aus so einer Unfallgesichtspunktfrage, können sie sich das angucken, aber wenn es jetzt so speziell um gebrochene Nasen und sowas geht oder um solche Sachen, dann wäre ein HNO-Arzt vielleicht der bessere dann, der sich das nochmal angucken sollte, und sowas haben sie nicht. Und ob wir nicht vielleicht nach Höchst oder in die Uniklinik oder irgendwo hinfahren wollen, und naja, dann haben wir ein bisschen rum überlegt. Schlussendlich waren wir in Offenbach, die haben zwar Kinderärzte, aber auch keine HNO. Gab es aber andere Gründe, die ich jetzt nicht ausführen will, warum wir da hingefahren sind. Schlussendlich ist er geröntgt worden und untersucht worden, und die Nase ist nicht gebrochen gewesen. Ja, da ist halt einiges an Blutgefäßen offensichtlich bei draufgegangen oder kaputt gegangen, was aber dann zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr geblutet hat. Die Lippe ist ziemlich zermatscht, also die verheilt jetzt so langsam. Jetzt ist es ja nicht ganz eine Woche her, eine halbe Woche. Man sieht, dass es ja
das eine ziemlich große Schürfwunde auf der Lippe und an der Unterseite der Nase und auch oben auf der Nase und natürlich auch innen drin ist alles, da sind jetzt die letzten Tage die ganze Zeit nur so trockene Blutkrümel aus der Nase gefallen. So langsam kann er wieder da durchatmen, aber eine Weile ging es nicht. Ich habe selten jemanden so spektakulär bluten sehen. Da wird dir kurz anders. Meine Frau hat irgendwie, die ist ja mal ganz früher im Jugendrotkreuz aktiv gewesen und hat so ein bisschen wenigstens so ein paar Grundausbildungen, was das angeht, mal mitgemacht. Und die hatte eine gute Reaktion und hat gemeint, als sie gesehen hat, wie viel Blut da ist, hat sie gemerkt, dass es, und vor allen Dingen, weil es ja auch emotional aufwühlend ist, weil es das eigene Kind ist, dass sie sich selber hingesetzt hat, um ihren eigenen Kreislauf quasi nicht auch noch zu gefährden. Und das ist total klug, da hätte ich niemals dran gedacht. Also ich bin da rumgelaufen um sie und habe irgendwie versucht, irgendwie alles zu, also den Rettungswagen anzurufen und ihr alles zu geben, was sie irgendwie haben will, wenn sie irgendwie sagt, ich brauche ein Tuch, ich brauche dies, ich brauche das. Aber dass mir selber der Kreislauf wegsacken könnte, weil mich das ja auch belastet, da haben wir später im Auto drüber geredet, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Da hat sie gemeint, das ist immer eine der ersten Sachen, an die sie denkt bei sowas, wenn es sie selber betroffen macht, bevor es sie selbst umhaut, dass sie sich hinsetzt, dass sie sich dann auf den Rand von der Veranda gesetzt hat und den auf den Schoß genommen hat und ihn quasi so betreut hat.
Das ist ja auch das, was man im Flugzeug immer gesagt bekommt, dass man erstmal dafür sorgen muss, dass man selbst nicht das Bewusstsein verliert. Also immer erst selbst die Maske aufsetzen und nicht erst dem Kind.
Ja,
weil wenn
ja.
du halt bewusstlos wirst, dann hilfst du dem Kind halt auch nicht mehr. Es ist halt genau, ist dem Kind halt auch nicht geholfen dadurch.
Ja, und dann auch die Schwiegermutter, also ihre Mutter quasi, meine Schwiegermutter, quasi anschnauzen ist das falsche Wort, also sozusagen eine Aufgabe geben und in dem Augenblick dafür sorgen, dass die sich um das andere Kind kümmert und das so ein bisschen aus der Rechnung rausnimmt. Hier, nimm die mal mit und beruhigt die.
Das ist halt krass, wie in so Situationen dann der Automatismus einfach an ist, oder?
Ja, total. Also ich meine, bei ihr wahrscheinlich noch ein bisschen strukturierter als jetzt bei jemandem wie mir, weil ich.
Ja, nee, genau, das meine ich. Dass wenn man sowas mal gelernt hat, dann ist das halt da. Ich weiß nicht, wir waren doch auch mal in Lacanau, wo dieser Typ da irgendwie unverhältnismäßig weit ins Meer raus ist, dem ich dann hergeschwommen bin. Das war für mich auch so. Okay, du brauchst irgendwas, wo du dich dran festhalten kannst. Du brauchst das. Du brauchst jemanden, der auf dich guckt. Das ist an. Sofort. Das fand ich irgendwie so im Nachhinein dann so. Krass, das hast du irgendwie 15 Jahre vorher mal gelernt mit 14 oder wann das war. Und es kommt sofort wieder. Und dann war das bei deiner Frau ja auch so. Einfach so, okay, genau. Setz dich hin, mach das, nimm das Kind aus der Dings, beschäftige alle Leute um dich herum. So, wupp, ist da.
Ja, genau. Also ich, wie gesagt, weiß ich nicht, was davon damals gelernt war, aber es ist ja auch mal ein bisschen so wie in dem Rahmen, wie man das halt damals in diesem Jugenddings gemacht hat. Aber sie ist auf Rettungswegen mitgefahren zu echten Einsätzen. Also natürlich stehst du dann da nur rum und bist Hilfskraft in dem Fall als so jemand. Aber,
ja, aber du kannst halt beobachten, genau. Wie die anderen reagieren und so. Schon gut.
Und war mal wieder so eine Erfahrung, die ich jetzt nicht so gebraucht hätte, aber jetzt haben wir das halt auch hinter uns. Insofern Sohn wieder ganz jetzt, so halbwegs. Ersten Tag, wie er wieder aus dem Kindergarten zurückkam, also als ich ihn da morgens abgegeben hat, war natürlich erstmal alle so große Augen, so wie sieht denn der aus? und dann kam er wieder und hat uns erzählt, dass ihn das genervt hat, dass er am Tag so und so oft beantworten musste, was mit seinem Gesicht passiert ist. Jedes Kind, jeder andere Erzieher, als sie dann später am Nachmittag legen sie ja dann die Gruppen zusammen und gehen raus quasi gemeinsam aufs Außengelände und dann trifft er ja dann die ganzen anderen Erzieher, die er den ganzen Tag noch nicht gesehen hat, und die dann auch, wie siehst du aus und so. er erzählt, das hat ihn sehr genervt und das fand er doof. Und dann hat der Opa angerufen und wollte noch irgendwas von ihm und wollte sich als erstes erkundigen, wie es ihm geht. Und dann hat er abgewunken, er will nicht mit dem Opa telefonieren. Das drohte schon wieder der Nächste zu sein, der fragt, wie er aussieht. Dann will er nicht mit dem Opa telefonieren. Tja, so ist das. Da musste der Opa dann durch.
Ja. Naja, gut. Also, ja, spektakuläre Sturz.
ja, im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlimm, wie wir in dem Augenblick dachten, aber ja, das
ja, ist aber hinterher immer
schlauer. Da bist du, kriegt man schon einen Schreck.
Ja, und lieber so als andersrum, ja, ganz ehrlich.
Klar.
Ja. Ja, so, oh ja, das ist nichts und dann fährst du nachts irgendwie halb bewusstlosen, oh Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das ist natürlich dann die typische Empfehlung, ne, wenn er anfängt zu kotzen oder irgendwie seltsam wird oder Zeug redet oder so, dann ist, was sie uns aber auch gesagt haben, ist, was du machen darfst bei so Blutungen in der Nase, wenn das nochmal losgehen sollte, du kannst da irgendwie Nasenspray reinhauen. Das verengt die Blutgefäße und stoppt die Blutung so ein bisschen. Und das hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Das wäre jetzt nicht meine erste Idee, in ein nasenblutendes Kind Nasenspray reinzuballern. Aber
hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie hilft, weil...
Naja, es ist gefäßverengend. Also von
ja, daher, ja, nee, ist schon klar.
Ja, klar, wenn man es überlegt, sinnvoll.
Ja. Nee, habe ich dann auch später nochmal mit einer Freundin hier, die Ärztin ist, drüber geredet, was wir da erlebt haben sozusagen. Und die hat dann auch gemeint, nee, ja, das macht sie bei ihrem Sohn, wenn der Nasenbluten hat, wenn es nicht so ist, dass es jetzt wie bekloppt rausläuft, dann ist es sowieso sinnlos, dann sprühst du es rein und es kommt direkt wieder rausgeschossen. Aber wenn es so vielleicht sich nicht so richtig beruhigen will, immer mal wieder anfängt oder so, dann dazwischen Nasenspray reinzuhauen, meinte sie, sei, also hatte ich so auch noch nie gehört, das ist interessant. Und hat uns auch die Ärztin da im Krankenhaus quasi gesagt, wenn es nochmal losgehen sollte, können sie gucken. Ja, aber hier kein Arzt, ne? Keine Medizinberatung, bitte. Nicht nachmachen.
Ja. Genau. So, Bob, du hast, glaube ich, noch ein Tech-Thema, die ganz neuen heißen Scheiße entdeckt. Du möchtest über Letterboxd reden? Hä? Haben wir das nicht durchgespielt?
Ich dachte auch, vor Jahren.
Ja, vor Jahren. Der Daniel hat ja hier vor allen Dingen immer Werbung gemacht und ich glaube dann der Jan irgendwann später auch, aber der Daniel schon früher, glaube ich. Und jetzt habe ich eine alte Sendung gehört, wo Daniel und ich gemeinsam hier in einer unserer Urlaubswochen, die wir hier immer so haben, zusammen aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, ach genau, Killbox Soon war das. 1. September 23. Folge 794. Und da gab es eine Kapitelmarke Letterboxd, wo der Daniel 10 Minuten lang die Vorzüge von Letterboxd erklärt und mir quasi in der Sendung, weil ich mit ihm alleine in der Sendung war, hat er mir 10 Minuten lang in der Sendung die Vorzüge von Letterboxd erklärt. Und jetzt habe ich diese Sendung mal gehört. 2 Jahre später.
Jetzt hast du dem Daniel endlich mal zugehört.
Ich habe ihm damals, glaube ich, auch zugehört, aber wie das halt so ist, während der Sendung kannst du ja nicht handeln. Ja, du musst ja, nee, die Sendung geht ja danach noch eine Stunde weiter und dann ist es vielleicht schon längst wieder aus dem Kopf raus. Ja. Aber jetzt, also während
ich mal Pause drücken. Daniel, genau, mal kurz Pause machen, gell? Merk dir, was du sagen willst. Ich muss jetzt mal kurz hier Letterboxd einrichten.
Genau. Also, Daniel, du hast jetzt mit 2 Jahren Verzögerung ungefähr, hast du es jetzt hingekriegt, dass ich deinen Tipp umgesetzt habe. Das mit dem Käse ging schneller. Aber das hat er mir auch nicht in der Sendung erzählt, sondern auf deiner Geburtstagsparty. Genau, also habe ich gedacht, ich mache jetzt mal Letterboxd. Und dann habe ich natürlich gemacht, wie man das so, dann habe ich gedacht, jetzt mache ich das richtig. Jetzt habe ich Letterboxd, habe ich reingeguckt, habe ich irgendwie so 10
Frage, was richtig ist, gell? Das sehen unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich.
Naja, ich wollte erstmal meinen Backkatalog da reinkriegen. Also alles, was ich so schon geguckt habe, wollte ich da irgendwie reinkriegen.
Mit Bewertung?
Am liebsten mit Bewertung. So, also habe ich angefangen, Sneakpot, Folge 1, American Gangster, wie viele Punkte habe ich gegeben, durch 2 teilen,
ja,
scheiße, Rundungsfehler, ach, ärgerlich. So, und da habe ich jetzt quasi 897.612 Folgen vor mir.
Oh, die hast du vor dir, die hast nicht hinter dir.
Die hatte ich vor mir und da kriegt man natürlich,
okay.
Da denkt man, das führt ja so zu nichts, das ist ja scheiße. Dann habe ich gedacht, machst du irgendwie anders, machst du erstmal nur die Watched, dass du das gesehen hast, ja, kannst die
ja, aber das ist ja für nichts gut.
Die Dinger vielleicht später nachtragen oder so, muss mal gucken, ja. Habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt auf Netflix, gehe da in meine Verlauf, Netflix-Verlauf und lade den runter. Dann kannst du ja runterladen, dann kriegst du so eine Excel-Datei, so eine CSV-Datei oder sowas. Die kannst du dann so ein bisschen massieren und dann kannst du die in dein Profil importieren. Und dann hast du die ganzen, habe ich gesehen, Dinger drin. Wenn du es richtig machst, sogar mit Datum. Das habe ich aber, glaube ich, bei Netflix falsch gemacht. Da hat das Datum irgendwie nicht mitgefressen. Da hat er nur dann irgendwie immer dieses kleine Auge quasi geklickt bei den Filmen.
dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt weiter, dann mache ich das mit Amazon auch. Bei Amazon kannst du die Scheiße nicht exportieren, sondern...
So kann man nichts, ist ja eine scheiß Klitschi.
Entweder kannst du so ein Data-Takeout beantragen, der kann aber bis zu einem Monat dauern. Und da habe ich dann auch gemacht, aber ist noch nicht da, also ist jetzt gerade ein paar Tage her. Also habe ich dann was anderes gefunden, wo man... Ist auch dumm, du kannst es nicht auf einer Seite laden, sondern du klickst es an und dann musst du so runterscrollen und wenn du ans untere Ende kommst, dann holt er quasi die nächsten 20 Filme oder so, dann kannst du wieder bis ans Ende scrollen und dann holt er wieder die nächsten 20 Filme. Mhm. Also habe ich so lange gescrollt, bis nichts mehr kommt, dann hatte ich so eine riesige Webseite quasi zusammengebastelt und dann habe ich so ein bisschen JavaScript in die Konsole gehackt, der mir die Titel selektiert und die alle in die Konsole hustet und als ich das dann da rauskopiert habe, in eine Datei, konnte ich die Datei dann zu einer CSV-Datei weiterbauen und Letterboxd überhelfen. Und dann hatte ich die nächsten Augen, alles, was ich in Amazon geguckt habe. Das ist natürlich
dann aber dann hast du ja nur, was du geguckt hast, dann hast du ja nicht die Bewertung oder so.
Ja, die habe ich ja auch nicht.
Also im Zweifel nicht für was alles. Für was ist das gut, dass Letterboxd weiß, was du gesehen hast?
Wenn man schon Daten sammelt, dann richtig. Keine Ahnung. So, dann bin ich weitergegangen und habe gedacht, okay, dann machen wir dasselbe nochmal für Disney Plus. Stellt man fest, Disney Plus hat überhaupt keinen Titelverlauf. Es gibt's da einfach nicht. Du kannst ihn nicht angucken und du kannst ihn schon mal gar nicht exportieren. Es gibt auch keinen Knopf bei Disney Plus, wo du deinen DSGVO Data Takeout beantragen kannst, wo ich nicht weiß, ob das rechtens ist. Du kannst ihn natürlich wahrscheinlich über irgendeine E-Mail-Adresse kannst du ihn schreiben und sagen, gib mal alles her, das vielleicht reicht das sogar, um dem Gesetz Genüge zu tun. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe mir jetzt von ChatGPT so eine Anfrage vorformulieren lassen, aber ich habe sie noch nicht abgeschickt. Genau. Apple TV Plus habe ich noch nicht versucht, da habe ich aber auch nicht so wahnsinnig viel geguckt in letzter Zeit, also das wird sich vielleicht sogar noch von Hand machen lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss er nochmal zurück zum Sneakpot. Wir haben doch diese lustigen Scraper gebaut gehabt, um unsere Top 50 zu bauen. Und ja. Das Ding hatte ich ja so implementiert, dass es bei mir auch eine Datenbank hinten dran hatte, wo es die Daten erstmal zwischengespeichert hat, um dann hinterher aus der Datenbank die Reports zu generieren. Dann habe ich also diese Datenbank aufgemacht, habe mich selektiert, habe alle meine Filme mit Bewertungen und dem Datum der Episode, wann wir die Episode aufgenommen haben. Und da habe ich einfach mal behauptet, minus zwei Tage, da habe ich den Film gesehen. Stimmt nicht immer, aber so grob.
Mehr als genau genug.
Genau, ja. Und ich habe die Bewertung dabei. Und da habe ich die Bewertung noch durch zwei geteilt, damit das ins Letterboxd-Schema passt. Da kriegst du dann natürlich wieder so 0,25 und so, was Letterboxd nicht annimmt. Also habe ich die Liste dann einmal mit dem Auge drüber gescannt und alle immer so geguckt, erinnere ich mich an den Film, runde ich das auf oder ab? Und wenn ich mich nicht erinnert habe, habe ich es abgerundet und wenn ich mich erinnert habe, dann habe ich halt aus meiner Erinnerung entschieden, ob ich das jetzt auf- oder abrunden möchte. Und als ich das fertig hatte, habe ich es dann importiert und da sind dann halt auch wirklich Diary-Einträge draus geworden, also mit Datum und Bewertung, so dass ich den an dem Tag gesehen und dann eben so bewertet habe. Ja, und so habe ich innerhalb von jetzt relativ überschaubarer Zeit 1238 Filme in meinen Letterboxd-Account reingehieft. Das ist mit Sicherheit immer noch nicht annähernd alles, was ich so gesehen habe an Filmen, weil es halt ziemlich einen Fokus so auf die letzten 20 Jahre hat. Und da muss man halt sagen, so, wenn ich an alle Kinobesuche mit meiner Ex-Freundin denke, und alles, was ich so an DVDs gesehen habe, was wir damals so auf den, als wir so LAN-Partys gemacht haben und sowas, was man da, ja genau, also alles so, was in den 90ern passiert ist, da sind da halt riesige Lücken, also das ist so, auch wenn du den ganzen Sneakpot-Kram importierst, da sind so viele Filme dabei, an die du dich nicht die Bohne erinnern kannst. Und wenn ich jetzt also einfach davon ausgehe, dass mit länger vergangener Zeit meine Erinnerungslücken eher größer werden, dann sind in den 90ern noch viel mehr Filme, die ich gesehen habe, die ich anklicken müsste, wo ich aber, selbst wenn ich das Plakat vor der Nase hätte, nicht mal mehr sagen könnte, ob ich den gesehen habe oder nicht. Ja. Insofern ist es echt schwer und da beneidet man natürlich so ein bisschen jüngere Semester, die ihr Film wissen oder ihr Film,
haben, ja.
Film schauen schon von vornherein in solchen Online-Diensten, die es ja damals für uns einfach noch nicht gab, pflegen konnten.
Aber jetzt habe ich zumindest das Gefühl, ich stehe nicht völlig bei Null da, sondern ich meine, ich habe wahnsinnig viele Filme in meinem Leben schon gesehen und ich habe zumindest jetzt mal 1300 davon in diesem Ding drin. Und dann macht es schon so ein bisschen Spaß, damit zu klicken, wenn du dann auch auf Statistiken klickst und siehst halt irgendwie so, Letterboxd hat ja dann wirklich schicke Statistiken, so live in Film, highest rated decade, am meisten
geguckte Genres. Hast du da so ein Bezahl-Account?
Ja, ich habe die 20 Euro dann mal gleich über den Tisch geschoben, weil das auch der Daniel hat das gesagt im Podcast, ich soll das machen.
Also
habe ich das
zu machen hat.
Gemacht. Ja, genau. Also lustigerweise jetzt Most Watched Actor bei mir, Samuel L. Jackson. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, gut, doch.
Wie im nächsten erst auf Platz 4? Ja. Wo kommt das denn her?
Ja, das hätte ich jetzt gesagt. Was? Wer ist denn da noch davor?
Musst du neue Filme wünschen, oder?
Matt Damon und Bruce Willis.
Matt Damon. Sau gut.
Ja, und dann kommt Robert De Niro. Ja, das hängt aber natürlich jetzt auch zusammen.
Oh Gott, Dude, wie, das ist schlimm.
Nee, aber es hängt halt auch damit zusammen, wie ich jetzt da rangegangen bin, die zu bewerten, gell? Mir sind halt immer so Rabbit Holes eingefallen, wo ich dann irgendwie tatsächlich reingeklickt habe und habe gesagt, oh, Sam Jackson, okay, dann klicke ich jetzt Sam Jackson an und lass mir alle Filme, in denen er mitgespielt hat, zeigen. Und gehe dann hin und sag, den habe ich auch noch gesehen, den auch, den auch, den auch, den auch. Und dadurch pushe ich ihn halt noch weiter hoch. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das mit Bruce Willis jetzt auch und dann mache ich das jetzt mit Matt Damon, dann mache ich das mit Liam Neeson, dann mache ich das mit Robert De Niro. Und dadurch alle die mir so eingefallen sind, weil sie vielleicht eh schon in der Liste waren, die habe ich dann sozusagen versucht zu komplettieren und da sind dann aber auch Filme dabei, wo du dann drauf guckst und denkst, ich habe von diesem Film gehört, ich habe dieses Plakat schon 500 Mal gesehen. Habe ich den Film wirklich gesehen oder war das nur einer von denen, wo ich immer dachte, den guckst du mal noch. Dann guckst du dir den Trailer an, danach bist du auch kein bisschen schlauer. Und ich so, wie viel Zeit kann ich jetzt an diesem Film verschwenden? Egal, ich markiere den jetzt nicht, aber vielleicht habe ich ihn doch gesehen, ich weiß es nicht. Und
ich finde, wenn man nicht bewerten kann, ist es auch nicht so, also finde ich nicht so wertvoll eigentlich, die zu markieren. Wenn ich die irgendwann in den 90ern mal gesehen habe, mich aber eigentlich nicht mehr dran erinnern kann, wie ich sie fand, ja, es gibt mir wenig, die dann einzutragen. Das ist so ein reiner Komplettismus, ne?
Sicherlich, ein Stück weit, klar, ja.
Ich mache ja mittlerweile alle Filme, die ich, also schon seit einiger Zeit, alle Filme, die ich neu sehe, bewerte ich und also mache die auch mit, wann ich sie gesehen habe, also mit Diary und schreibe auch wenigstens ein paar Worte als Rezension. Also ich habe tatsächlich so vom letzten Jahr auf jeden Fall alle Filme, die ich gesehen habe, habe ich eine Rezension zugeschrieben. Auch um so selbst zu sehen, man macht das ja zum Teil auch für sich selbst, so einen nicht unerheblichen Teil, um selbst dann später mal zu sehen, so okay, was war das, was mich am meisten daran gestört hat oder was mich am meisten bewegt hat daran und um da sehr schnell wieder reinzukommen, was wie man sich verhält zu diesem Film.
Ja. 1078 Filme hast du in deinem Account, also ähnliche Größenordnung.
Ja, aber habe halt nicht automatisiert reingepfeffert, sondern
ja, da hast du auch lange
langsam reingedengelt und
geklickt, oder? Also
ja, genau.
Ja, es ist so, es überkommt einen, dann kann man nicht mehr aufhören.
Ja, manchmal auch so, wenn man irgendwas schaut mit der Frau, was einen nicht so richtig interessiert, dann guckt man so, okay, habe ich denn von letzter Woche schon die Filme, die ich im Sneakpot besprochen habe, also nicht nur den Hauptfilm, sondern die anderen, habe ich die denn schon eingegeben? Und dann gebe ich die so allen, so, ne, so nebenher, so ein bisschen. Ne? Wenn man normalerweise so im IMDb den Darstellern der Serie oder des Films, was man gerade schaut, hinterher googeln würde aus Langeweile, in der Zeit kann man eben auch eine Rezension schreiben in Letterboxd.
Ja. Hier in deiner Liste schon wieder einen Film gefunden, den ich auch gesehen habe, habe ich jetzt auch wieder drauf geklickt.
Ja, gut, das ist klar, das macht man natürlich dann auch, gell? Geht in die Listen von Freunden und guckt, was man da selbst gesehen hat. Ja. Ist ja klar.
Ja, nee, das ist schön. Genau, irgendwie muss ich jetzt natürlich dranbleiben, das ist klar. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich in diesen Habit komme, aber das war ein Grund, warum ich die 1000 irgendwas Dinger da jetzt reinballern wollte, weil dieses leere Profil, wo nichts drin ist, das ist ja auch unglaublich demotivierend, dann zu wissen,
ja,
das, so taugen die ganzen Statistiken nichts, so taugen die Auswertungen nichts, so selbst wenn das Ding Empfehlungen geben will, vielleicht was, ich weiß ja nicht, das gibt's glaube ich auch irgendwo,
ja.
Was mir gefallen könnte oder so, weiß ich gar nicht, ob es das gibt, ehrlich gesagt, aber egal. Wenn es das geben würde, das ist ja auch sinnlos, wenn es keine Daten über mich hat, kann es nichts Sinnvolles empfehlen und so richtig
Spaß machen tut es ja erst, wenn es was über dich weiß und oder wenn du ihm diese Daten eben gegeben hast.
Also und, häufig, wenn ich einen Film gesehen habe, dann möchte ich ihn eigentlich gerne gleich tracken im Diary und mit Bewertung. Und da ist immer das Problem bei den Sneak-Filmen, da mache ich das nicht, weil ich es natürlich nicht spoilern will. Ich meine, ganz realistisch, das wird wahrscheinlich keiner sehen, aber ein, zwei Hörer sehen es vielleicht dann doch. Und deswegen lasse ich es dann immer und mache es dann immer erst, wenn wir aufgenommen haben, was dann schon schwierig ist, weil dann muss man sich schon aufraffen, es jetzt noch zu machen. Ja? Also ich glaube, ich habe von letzter Woche, bin ich nicht sicher, ob ich die schon eingegeben habe.
Hast du?
Ich glaube schon, habe ich, gell? Okay. Aber es kann schon auch passieren, dass es dann mal 4 Wochen liegen bleibt und dass ich dann eben, wenn ich zum Glück irgendeinen langweiligen Film oder eine langweilige Serie sehe, dass ich dann nacharbeite. Wir wollen ja nicht unsere Hörer hier spoilern. Das ja.
Ja. So, jetzt habe ich bei Brothers auch die Bewertung nachgetragen. Ja.
Brothers? Ist dieser Komikerfilm, wo diese Erwachsenen...
Nee, das war das mit dem Großen und dem Kleinen, mit Peter Dinklage. Und Josh Brolin.
Okay. Jetzt, was ich meinte, war, glaube ich, Stiefbrüder, oder? Ja.
Das ist viel, viel älter.
Ja, viel älter.
Den habe ich irgendwo durchlaufen sehen bei meinem automatischen Import. Ja. Genau, nee, also ich bin jetzt angefixt. Ihr habt es jetzt mit 1,5 Jahren Verzögerung, habt es jetzt geschafft. Daniel und Jan,
late to the
Dank.
Party. Yeah.
Tja, ob ich da jetzt jedes Mal Bewertungen schreibe, so wie du, das weiß ich noch nicht, aber zumindest eintragen, loggen werde ich sie. Und damit ich das nicht vergesse, habe ich mir einen wiederkehrenden Reminder jetzt einfach gemacht für, ich glaube, samstags, vormittags oder so. Kommt er dann immer hoch und sagt so, jetzt mal hier das vom Sneakpot von der vergangenen Woche oder Film mit der vergangenen Woche nach scrubbeln, hätte ich beinahe gesagt. Das war bei Last.fm, gell?
ja, das ist lange.
Mal nachscrubbeln. Und dann kann man damit vielleicht dass man es nicht spoilern will oder auch jetzt uns gegenseitig nicht. Es ist ja auch immer ein bisschen spannend zu gucken, so wie du heute, ne? Sich zu fragen, wie fandet die anderen denn jetzt Havok? Und wenn ich jetzt schon gewusst hätte, was du an Punkten gibst, dann wäre die Besprechung vielleicht nicht dieselbe gewesen oder so. Keine Ahnung.
Ja, genau. Ja.
Von daher, ich will es auch im After Effect machen sozusagen, nach der Aufnahme. Und dazu muss ich mich aber dran erinnern, dann irgendwie wenigstens einmal die Woche das zu machen, bevor ich es vergessen habe. Oder bevor sich dann so ein Haufen bildet, den man dann schon wieder keine Lust mehr hat, den nachzutragen.
Ja, das ist ja das Nervige. Ich habe mir diesen Reminder, als ich das mal regelmäßig gemacht habe, immer auf Dienstagabend gestellt. Quasi so, wenn die Aufnahme durch ist, klickt man schnell noch drauf und gibt. Ja, also dieses Loggen oder so, das geht ja. Dann natürlich.
Ja, klar.
Ja, aber hast du dann auch nicht mehr gemacht, ne? So.
Nö, mache ich jetzt immer mal wieder. Ich hab das Tab offen. Ich habe ja immer 2, 3 Tabs offen bei mir im Browser.
2, 3.
Niemand hat so viele Tabs offen wie du.
Ja, und jetzt mit diesen unterschiedlichen Umgebungen ist es halt praktisch, weil da kann ich jetzt für den Sneakpot quasi die ich für den Sneakpot brauche, offen lassen. Die wachsen natürlich auch. Jetzt sind es vielleicht so 20 oder so. Aber da ist halt auch immer Letterboxd mit dabei, so dass ich da einmal die Woche zumindest automatisiert reingucke und dann trage ich da mal was ein oder ich lasse es halt.
Ja. Na gut.
Weiß jemand, wie es weitergeht? Ach ja, hier, Sport. Sport.
Sport.
Sport. Jetzt sind ja wieder, ach nee, ist nur eine Woche vergangen, gell? Was wurde denn trainiert in den diversen Ausdauerdisziplinen?
Wie du ja weißt, als du am Wochenende da warst, war ich Fahrradfahren.
Mhm.
Bin mal nach Aschaffenburg gegurkt und wieder zurück. So fast die Distanz, die wir dann auch fahren werden müssen. Und war auch ganz zufrieden, wie das so geklappt hat. Und ich habe es ja schon erzählt, eine ganz neue Erfahrung, die mir viel Spaß gemacht hat, nämlich das Thema E-Bike-Fahrer als Konkurrenten auf der Fahrstrecke. Genau, das kannte ich ja bisher nicht, dass die eben jetzt die kleineren Fische sind. Weil so vom Gefühl ist eben so, E-Bike ist halt das, mit dem man sich nicht anlegt, weil die haben ja einen Motor dabei. Ja, aber der geht halt nur bis 25. Und das macht mir viel Spaß. Dann die auf einer, also der Weg nach Aschaffenburg ist ja relativ flach, gell? Also die brennt man dann schon weg. Aber ich habe tatsächlich auch sogar am Berg einen weggebrannt. Da hat auch irgendwas mit meiner Schaltung nicht funktioniert. Ich habe nicht ordentlich geschaltet und bin in einem zu hohen Gang geblieben und konnte mir dann nicht die Blöße geben, einzubrechen und habe dann massiv gekämpft. Aber war dafür ziemlich schnell. Und das macht mir großen Spaß. Ich bin gespannt, wie das dann auf der Fahrradstrecke ist, wenn wir vorher erstmal einen halben Kilometer geschwommen sind und was schon eine Herausforderung ist für mich, wie das dann wird mit dem Fahrradfahren. Aber also bisher bin ich guter Dinge. Aber ich habe nur einmal trainiert, also es ist noch kein echtes Training.
Ja.
Aber es ist ja auch noch lang hin, also wir haben ja noch Zeit.
2 Monate?
Oh Gott, sind es noch 2 Monate? Ich bin mir gar nicht
sicher. Nee, in 2 Monaten ist es rum.
Ja, genau. Mann, langsam wird es echt Zeit. Das echt Zeit werden?
Ja. Mich hat es ja motiviert, dass du da gefahren bist. Also bin ich am Sonntag, als ich dann zu Hause war, auch mal so 16, 17 Kilometer gefahren. Dafür, dass ich doch wenigstens einmal die Woche auf der Rolle war, ich war ganz schön am Ende danach. Also hier geht es natürlich auch in jede Richtung sofort bergig los. Das macht dann auch nicht so viel Spaß. Aber Mann, die Zeiten, wo ich locker so 20 Kilometer Rad fahren konnte, die sind leider schon 2, 3 Tage vorbei. Und ja, und da war ich noch einmal laufen, aber auch nur eine kurze Runde, irgendwie 4 Kilometer so.
Ja, ich muss sagen, so auch zurück hat es dann am Ende nicht mehr so richtig Spaß gemacht. Also ich habe schon so gemerkt, so 15 Kilometer ist okay. Also locker und ordentlich geschwindig, und dann wird es dann doch irgendwann ein bisschen, ich will nicht sagen richtiger Kampf, aber es ist schon nicht mehr ganz entspannt. Also vielleicht wäre Trainieren doch eine ganz gute Idee.
Ja, also ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich jedenfalls mehr trainiere, als ich trainieren würde, wenn ich das nicht hier jede Woche vermelden müsste.
Ja, das auf jeden Fall.
Beziehungsweise wenn ihr sagt, so, ich habe das gemacht und das gemacht. Ja, und bei uns in der Firma also ist...
Ihr letzte Woche. Irre.
Ja, da war irgendwie motivierte Woche. Stimmt, bei uns in der Firma haben die jetzt so ein im Mai, wir trainieren alle irgendwie und tragen so Sportsachen ein und versuchen so und so viele Punkte, und dann wird das an irgendeine gemeinnützige Organisation gespendet. Und das motiviert natürlich auch, wenn du dann siehst, deine Arbeitskollegen haben wieder irgendwie 1,5 Stunden Tennis gespielt oder sonst irgendwas gemacht. Ja, muss ja was machen. So, doppelte Motivation im Moment.
Ja, cool. Ich war jetzt 2 Wochen nicht da, insofern kann ich auf ein bisschen mehr zurückblicken. ist geschummelt, ich weiß.
Ich war einmal Radfahren.
Ja, wenn ich das E-Bike jetzt mal rauslasse, was ich ja nahezu jeden Tag mache, war ich einmal Radfahren tatsächlich, genau. Aber 2-mal laufen. Und eins davon war ein Wettkampf.
Du bist ja hier.
Ich habe mich ja an dem lustigen Laufcup hier bei mir im Wald angemeldet, weil meine Tochter da mitgelaufen ist. Das war ihr erster Wettkampf in ihrem Leben. Also der erste, wo man so richtig am Start ist. Und dann war irgendwie die Möglichkeit, dass, also als ich irgendwie ihre Startunterlagen haben wir dann abgeholt. Es war, glaube ich, an dem Tag, wo wir dich besucht haben, Stefan, ne?
Ja, da hast du erzählt, ich habe mich jetzt auch noch angemeldet.
Ja, genau, nee, hatte ich nur
überlegt. Oder hattest du vorher?
Das habe ich dann, genau, habe ich dann an demselben Abend noch gemacht. Und dann hieß es, ja, okay, dann musst du morgens um 8 Uhr irgendwas da antanzen und kannst deine Startunterlagen dann da noch holen. Und genau, habe ich dann gemacht, und dann war der Start für 5 Kilometer Lauf dann, also ganz, ganz easy, ich wollte mich ja nicht gleich stressen, war dann morgens um 9, glaube ich, oder 9:30 Uhr oder sowas, und meine Tochter ist erst um 11 oder so gestartet oder noch später, weiß ich gar nicht, also war so ein riesen Gap dazwischen. Ich war dann irgendwie, bevor sie gestartet ist, war ich noch zu Hause duschen und dann schon wieder am Platz und statt da schon wieder umgezogen und frisch gemacht da wieder und konnte ihr zujubeln. Was ganz lustig war, aber genau, da ist mein Pulsmeter an der Uhr hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert während diesem Lauf.
Das ist so nervig, wenn das nicht
rumgetan mit Band enger stellen, Band lockerer machen, Armband ein Stück hochschieben, ein bisschen runterschieben, ein bisschen mit.
Ideal während eines Wettkampfs.
Total.
Das ist genau das, was man machen möchte.
Das ist genau das, und dann bin ich halt gelaufen Und dann habe ich auf die Zwischenzeiten geguckt und habe so gedacht, 5 Minuten 20 der Kilometer. Ich weiß, dass ich mal so schnell war, aber ich sollte jetzt eigentlich nicht so schnell sein, da stimmt irgendwas nicht. Und dann nimmst du mal ein bisschen raus und der nächste Kilometer 5 Minuten 40, das ist nicht nennenswert besser. Oder ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht mehr, aber irgendwann bin ich dann doch mal über 6 Minuten gegangen, aber das ist immer noch zu schnell. Und irgendwann dann fing das Pulsding plötzlich wieder an zu funktionieren und die erste Zahl, die es angezeigt hat, war 179. Da habe ich gedacht, so, naja, okay, es ist Wettkampf, aber ist jetzt auch nicht so gesund, so auf Dauer.
Ja, im Zielsprint kannst du 179 mal einen Wettkampf, was holst. Genau.
Was würdest du anpeilen in unserem Alter für Wettkampf jetzt, für Wettkampf-Dauerpuls? Oder würdest du da einen anderen annehmen als im Training? Also würdest du dich im Wettkampf höher belasten? Oder
ja, da, ja, ja.
Also was sagst du da dann?
Keine Ahnung, 150 vielleicht, 160.
Okay.
Aber
das ist erstaunlich niedrig. Da falle ich ja. dann bremse ich hart.
Ja, ja, ja. Ich laufe im Moment irgendwie unter 140. Das macht keinen Spaß. Das ist wirklich
nie schaden, wenn ich so langsam laufe.
Ja, das ist richtig öde. Aber also YouTube-Loch abgetaucht. Es gibt irgendwie so 5 Bereiche, Frequenzbereiche, wo man so läuft. Und 150 ist halt der Dreierbereich, da passiert halt nichts.
Also der mittlere,
wirst, genau, da wirst du halt nicht besser und gar nichts. Und wenn du unten im Zweier läufst, da passiert halt mit deinem Körper einiges. Und viel im Vierer oder Fünfer laufen, ja, das ist halt für einen Wettkampf oder Endspurt oder sowas vorgesehen.
Okay. Das heißt, im Training ist es besser, sich weniger zu quälen, oder was?
Ja.
Okay, interessant.
Also natürlich musst du
intuitiv, gell?
Naja, aber wenn du immer all out gehst, also immer volles Rohr rausballerst, dann brauchst du halt 3 Tage Regeneration. Das bringt halt nichts. Also weiß ich nicht, wenn du jeden Tag einen Sportart trainieren willst, dann trainierst du Montag, dann bist du Dienstag, Mittwoch erschöpft.
Aber wenn du eh nur 2-mal die Woche trainierst, ist es dann nicht sinnvoller, lieber massiver zu trainieren? Oder ist es dann auch sinnvoller, lieber in dem unteren Bereich zu bleiben?
So genau habe ich mir das jetzt nicht.
Weil ich trainiere halt nicht jeden Tag. Das ist halt vollkommen unrealistisch. Selbst 2-mal in der Woche ist schon unrealistisch.
Ja, also die sagen halt irgendwie 2-mal Niedrigpuls und 1-mal Tempo machen.
Okay.
Und da kannst du dir halt auch immer noch überlegen, ob du jetzt, weiß ich nicht, dann machst du 1-mal Tempo auf dem Fahrrad, machst du 1-mal Tempo beim Laufen und dann pausierst du 1-mal schwimmen oder so. Weiß nicht. Also, dass du da immer so wechselst, aber wenn du den Kreislauf halt immer hochpowerst, wie bekloppt, wird's halt irgendwann auch schwierig mit Anpassungen. Ja, und auch Knochen, Gelenke, die müssen sich ja anpassen.
Ja, stimmt. Ist ja nicht mehr
jung. Na, jedenfalls habe ich jetzt nach dieser Erfahrung, dass das Herzfrequenzding in der Uhr, obwohl es ja, wie gesagt, ich habe eine Apple Watch Ultra 2, also an sich viel moderner
so ein Scheiß. Ich habe sogar einen Brustgurt für meine Uhr gekauft und die spinnt auch manchmal.
Ja, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe einen alten Brustgurt wieder rausgeholt, den ich noch hatte. Ein Polar H7. Ich glaube, der aktuelle ist H11 oder so. Also das ist auch schon ein bisschen betagter, das Teil. Aber ich habe halt gedacht, mal gucken, was der so kann noch. Ob der überhaupt Bluetooth hat oder nicht. Stellt sich raus, der hat Bluetooth und die Uhr hat den auch sofort gesehen und hat den auch sich dann da mit dem Teil verpaart. Ich musste nur eine neue Batterie reinmachen. Und fantastisch, jetzt habe ich quasi für 0 weitere ausgegebene Euro einen Brustgurt an der Uhr dran und bin jetzt den nächsten Lauf, den ich danach gemacht habe und die eine Fahrradtour, die danach stattfand, bin ich mit Brustgurt gefahren und ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich denselben Ausfall wieder gehabt hätte, weil ich habe ja auch schon ganz viele Fahrten und Dings gemacht, wo auch die Apple Watch ganz anstandslos meinen Puls getrackt hat. Ich weiß nicht, was sie an dem Tag hatte. Ich habe das mal gegoogelt. Es gibt durchaus andere Leute, die sich über dieselben Sachen beschweren. Die eine Theorie war, wenn der Puls zu schnell hochschießt, also wenn du quasi so am Start stehst und dich nicht nennenswert warm machst, sondern irgendwie da so rumstehst und hast irgendwie deine, was weiß ich, 85, 90 Puls und dann rennst du plötzlich los und dann schießt er halt relativ schnell und die Grenze, die da in der Diskussion war, waren irgendwie so 135 oder sowas in der Größenordnung. Wenn er dann da drüber geht, dann scheint es irgendwie so ein Algorithmus zu sein, der dann sagt, hier stimmt irgendwas nicht vielleicht oder das ist irgendwie aus out of sync geraten oder es ist irgendwie, ich weiß nicht, so die Theorie ist nicht so ganz stichfest, aber
Ist ja nicht so, dass die Uhr nicht wüsste, mit welcher Geschwindigkeit du dich bewegst.
Also, ja, eben. Also das ist irgendwie komisch. Also, aber es gibt halt diese Beobachtungen, wenn du das im Apple Support Forum liest, ist man da wirklich nicht alleine. Und das passt so ein bisschen zusammen mit der Beobachtung, die ich mache. Also die Theorie, warum das so sein sollte, die glaube ich auch nicht so recht. Aber die Beobachtung stimmt soweit, dass wenn es schnell hochschießt, in dem Fall war das ja so, dass dann das Teil irgendwie so ein bisschen aus dem Tritt kommt und ein paar Minuten braucht, um sich wieder zu fangen. Hatte ich beim Fahrradfahren nämlich vor einer Weile auch mal. Da war es nur nicht so wichtig, weil es halt nicht Wettkampf war und weil beim Fahrradfahren, weiß nicht, geht mein Puls nicht so eskalativ durch die Decke wie beim Joggen. Also da ist es einfacher, ihn unten zu halten, weil die Belastung irgendwie, keine Ahnung, eine andere ist. Und
du brauchst mehr Berge.
Ja, ich fahre ja immer Flachland hier.
Hab ich getestet.
Ja, klar, mit dem Berg, logisch, aber.
Raus aus der Straße raus, rechts hoch, noch vor der Speedwaybahn, Puls 170.
Ja. Nee, also, und dann bin ich jetzt mit dem Brustgurt gefahren und gelaufen und wenn man sich hinterher den Track anguckt, der ist halt nahezu lückenlos. Also das ist dann wirklich, wirklich gut. Auch besser als das, was die Apple Watch in ihren besten Messdurchgängen hinkriegt. Aber ist ja auch kein Wunder. Ist ja dann so eine EKG-artige elektrische Messung und nicht eine optische. Ja. Das muss ja besser sein eigentlich, weil es ja wäre seltsam, ist nicht so wäre. Ist ja auch viel unanfälliger gegen Gewackel als jetzt diese optische Messung.
Ja, klar.
Ja, das habe ich trainiert. So viel dazu.
Sehr gut. Können da noch?
Kommt ja nicht mehr viel.
Kommt oder? Der noch?
Zeit für den Dad-Joke der Woche, nachdem der letzte Woche ja so eher so ein Verrecker war.
Da muss ich ein paar mehr erzählen, oder?
Bob, also ein, zwei solltest du schon jetzt in der Dash haben.
Okay, also, wenn jetzt bei Beyoncé, ja, ihr kennt Beyoncé?
Ja.
Wenn bei der jetzt das Dach kaputt ist.
Der ist wen, Christiane.
Wen ruft sie da an? All the Shingle Ladies.
Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, ist der schlecht.
Was hat ein Auto mit einer Taube gemeinsam?
Gurt. Okay, der ist besser.
Ja, okay. Wonach riecht es in der Villa Kunterbunt?
Nach Pippi.
Richtig! Wie heißt der deutsche Gott der Liebe? Aphrodita.
Oh Gott. Das passt ja sogar zu der Woche. Nadel ist gestorben. Habt ihr das mitgekriegt?
Ja, das stimmt.
Was? Wer?
Nadel. Nadja Abdel Farag.
Oh.
Ist an Leberzirrhose gestorben. Wer hätte das gedacht?
Ist nur 60 oder sowas geworden, gell?
Ja, war 61 oder so.
Ja. Einen habe ich noch. Wusstet ihr, dass Handtücher die Hauptursache für trockene Haut sind?
Okay, den fand ich sehr gut. Gefällt mir sehr.
Wie kriegt man vier Elefanten in einen Mini? Zwei vorne, zwei hinten, ganz einfach. Woher weiß man, dass acht Elefanten in einer Kirche sind?
Zwei Mini vor der Tür.
Richtig, sehr gut. Der Mann hat aufgepasst.
Das ist ja etwa so wie diese Kühlschrankwitze.
Ja, ja.
Wisst ihr, was ich gehört habe? Dass Kühe mehr Menschen töten als Haie. Das fand ich echt interessant, weil ich wusste überhaupt nicht, dass Kühe Haie töten. Wie machen die das?
Ah, ein Grammatikwitz, sehr gut.
So, fällt mir. Ich habe viel zu viele verbraucht von meiner
Liste. Sehr gut. War ein paar gute dabei.
Ja, ja, ja. Ich glaube, der Bob ist der von uns, der am ehesten, wenn man es muss, ins Stand-up gehen kann. Wenn der da mal so einen Auftrag kriegt wie letzte Woche.
Den mit dem Gurt muss ich mir aufschreiben, den muss ich morgen meinen Kindern erzählen.
Den Aphrodita nicht vergessen.
Aphrodita.
So.
So, kommen wir zum Abschluss sozusagen, was wir nächste Woche schauen.
Ah, richtig. Ich bin nicht dran.
Ich bin
du
dran.
Du bist dran.
So ja,
ich. Geklärt. Hast du jetzt einen gefunden mit mehr als 5, wie viel auf der IMDb?
Ich hab einen mit 7,0.
Oh, das ist ja nicht schlecht.
Komödie.
Ja, wo?
Und ich hätte ein Drama 7,4.
Ich bin eher für Komödie, muss ich sagen, als für Drama.
Ja, würde ich nicht verneinen.
Ja, gell? Lieber was Leichtes.
Das kann aber auch richtig doof sein, gell?
Ja, für 7,0
Komödie. Wie hoch ist da das Potenzial für richtig doof?
7,0 war die Komödie. Aber das glaube ich auch nicht.
Ich gebe das mal ganz kurz ein und gucke mal, ob das jemand von unseren Freunden
bei Letterboxd?
Bei Letterboxd geguckt hat.
Ist dann auch die Frage, was wir da für Schlüsse draus ziehen.
Podcast Gold, wie du das hier nachguckst. Ja.
Okay, alles klar, ich hab's. Ja, dann gucken wir jetzt auf. Geh mir zu Netflix, wenn ihr eine Komödie gucken wollt. Ich.
Ja.
Nee, ja. Das habt ihr euch selber eingebracht. Findet ihr eine Komödie?
Hier ist was mit Vince Vaughn, ist das das?
Ja, wir schauen Nonnas. Mal wieder ein Kochfilm.
Mhm. Nonnas ist doch, ist es nicht die Großmutter? Die
ja, Nonna? Genau. So, ja, irgendwie, er versucht ein Restaurant aufzumachen und dann Nonnas anzustellen, um gutes Essen zu machen, glaube ich.
Das klingt massiv so öde, aber 7,0 kommt.
Du hast ja es dir ausgesucht, also. Christoph.
Ich weiß.
Ich bin da komplett raus.
Ähnliche Titel Toskana, den haben wir doch hier auch besprochen.
Ja, ja.
Stimmt. Und den fanden wir gut, glaube ich, gell? Und für alle, meine ich.
Weiß ich gar nicht mehr so genau.
War das nicht irgendwie ein Schwede, der in Italien ein Restaurant aufmacht? War das nicht das?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ja, ja. Okay.
Nonnas, okay. Ja, dann machen wir das.
Ja, 776, also fanden wir alle gut.
Mein Letterboxd behauptet, dass ich Toskana 3 von 5 gegeben habe.
Also ja, 6 Punkte.
10. Ja. Nicht schlecht. Okay, Nonnas, dann machen wir das. Bis nächste Woche schauen wir diesen herzergreifend emotionalen Film, wie hier behauptet wird, der nach einer wahren Begebenheit.
War ich da 7 oder war ich 6?
Du warst 7.
Okay, muss ich da mal gucken hier.
Die nuschelnden Sterneköche vom Sneakpot. Hm.
Ich Toskana bewertet habe.
Lustig, herzerwerbend. Film nach einer wahren Geschichte eröffnet ein New Yorker mit italienischen Großmüttern ein Restaurant, um seine verstorbene Mutter zu ehren. Achso, der nimmt gar nicht seine eigene. Die hat er gar nicht mehr, verstehe. Na dann. Christoph, überleg dir schon mal, womit du meine Abmoderation unterbrichst. Ich fange derweil schon mal an.
7 hast du gesagt, habe ich gegeben, gell?
Ja.
Ja, alles klar. Gut.
Das ist besser, als wenn du 7,5 gegeben hättest. Dann stündest du jetzt schon wieder vor demselben Problem, was ich die ganze Zeit hatte. Also, dann danke fürs Zuhören. Gegeben. Schauen auf sneakpot.de nach den Kommentaren, die ihr da schreiben werdet. Und schauen nächste Woche Nonna und ich gucke weiter bei der Letterboxd rein, wer da noch einen Friend Request schickt und wie ich ihn bewertet kriege. Ansonsten, werft eure Söhne nicht gegen Steinplatten, das kann ich nicht empfehlen. Aber nehmt deren Kinderbilder und jagt sie durch die AI, das ist auf jeden Fall lustig. Lasst euch den Käse schmecken, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.